another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo, wir sind hier mit drei Mitgliedern des legendären Studios Talion Software, die in unterschiedlichen Rollen an den Spielen Ember Star und Ember Moon beteiligt waren. In alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen haben wir hier Juri Hornemann, Programmierung, Carsten Köper, Game Design, Erik Simon, Produktion und Game Design. Das mit den Rollen war jetzt ein bisschen vereinfachend. Wir kommen zu den jeweiligen Rollen im Gespräch noch genauer später. Wir würden gerne an den Anfangspunkt der Entwicklung von Ember Star springen im allerersten Schritt. Wo sind wir da? Sind wir im Jahr 1990 wahrscheinlich? Wahrscheinlich war gerade das Spiel Dragonflight fertig entwickelt. Wie sieht es aus bei Talion zu Hause? Erik, fang gerne an, wenn du möchtest.
Wir hätten Dragonflight gerne fertig gehabt. Das war aber nicht der Fall. Zum genauen Zeitpunkt, da weiß Carsten bestimmt besser als ich, wann das genau war. Aber wir sind in Kontakt gekommen und haben Carsten als denjenigen kennengelernt, der Mythos auf 8-Bit gemacht hat und jetzt halt einen Rollenspiel-Editor auf dem Atari ST produziert hat, mit dem sich ein data-driven Game machen lässt, was heutzutage eigentlich so ein immer noch angestrebtes Ideal ist, was noch heute nicht viele Spiele schaffen. Und damals wussten wir überhaupt nicht, was das ist, aber wir fanden das mit dem Editor ganz toll. Da kann man ja viel machen und da muss man ja alles hardcoden und so. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ein tolles Frontend oder so da haben, das ein bisschen besser als GFA Basic aussieht. Und ich kann mich an die Details des nicht mehr genau erinnern, aber am Ende des Tages haben wir dann Carstens Editor und seine kreative Mitarbeit zusammengesteckt mit Juri, der eben ein sehr guter Coder war, Allround-Coder. Und das Spiel gemacht hat, vereinfacht. Da sind natürlich viele Leute noch dazugekommen und haben ausgeholfen, aber am Ende des Tages waren Juri und Carsten so die Hauptpersonen hinter Ember Star. Carsten, kannst du dich noch genau erinnern, wie wir zum ersten Mal zusammengetroffen sind?
Ja, ein bisschen Vorgeschichte dazu ist, ich habe Jahre vorher schon ein Spiel auf dem Markt gehabt, das war Mythos. Es war ein Rollenspiel, Ultima-artig, für den Atari 8-Bit und den C64. Das war schon einige Jahre davor und das hatte ich angefangen, weil ich immer gerne Rollenspiele gespielt habe und habe die meisten dann aus Amerika oder England importiert, habe die gespielt und dann gab es immer eine Zeit, wo es keine neuen gab und dann hatte ich angefangen, dieses Mythos zu machen. Und das habe ich einem Freund gezeigt, der einmal im Jahr zu Besuch kam, der wohnte in Richtung Hamburg und der wiederum hatte eine Videothekenverwaltungssoftware geschrieben und die damals an Atari, die in Hamburg tätig waren, verkauft. Und da gab es einen Herrn namens Willi Kaminke, der hat vom Björn das gehört und Willi Kaminke rief mich an und hatte mich dann nach, ich glaube, auf ihren Atari-Messe eingeladen, auf jeden Fall nach Hamburg und dann ging das Spiel Mythos erstmal Richtung Atari in Hamburg. Da ist es aber dann effektiv nicht rausgekommen, weil da irgendwie Atari dann in Hamburg nicht mehr gab, weil der Tremmel hat ja das übernommen. Da gab es ja diese Geschichte zwischen Amiga und ST und so weiter. Auf jeden Fall ist das Spiel dann in eine eigene Firma gegangen. Und dieser Willi Kaminke hat Jahre später, ich weiß nicht, ob ich ihn kontaktierte oder er mich, und hat mich dann auf eine Messe eingeladen, weil er von mir dann wieder gehört hat, dass ich was Neues mache. Das war halt diese Ember-Star-Geschichte, die ich schon, ich glaube, 87 oder 88 angefangen habe und ich glaube 89 bin ich dann zu Talion gestoßen. Wie gesagt, kurz davor war ich auf dieser Messe und da habe ich dann Erik und Herrn Fischer kennengelernt, ne? Glaube ich, deinen Partner damals oder so mit Dragonflight.
Den Udo Fischer, ja.
Genau. Ja, und so ist es zusammengekommen. Und die Leute waren ganz begeistert von den Editoren und der Idee zu Ember Star und bin dann relativ schnell bei Talion in Gütersloh gelandet. Ich habe angefangen bei euch in 89.
Ja, dann waren wir noch fleißig an Dragonflight dabei.
Nee, Quatsch, das muss davor noch gewesen sein. Weil war es nicht so, dass 89 Ember Star rauskam und 92 schon Ember Moon?
Nein, Anfang 92 kam Ember Star raus und Ende 93 Ember Moon. Anfang 91 war ich zum Vorstandsgespräch, 16 Jahre.
Ja, ich war schon eine ganze Zeit bei Talion am Basteln. Wie Erik schon sagte, ich hatte ein Editor-System für alles. Ich habe damit 2D-Dungeons gebaut, ich habe da 3D-Dungeons, kann man alles super mit der Maus am ST zusammenbasteln. Man konnte Schatztruhen befüllen, Gegnergruppen zusammenstellen und im Endeffekt habe ich ja sogar lange einen Editor gebaut, um Editoren zu programmieren. Also man konnte grafisch mit dieser Software sich wieder Editoren für die Bereiche bauen, die man brauchte. Das war für mich so ein Ansatz, den ich damals hatte. Grundsätzlich war da von Juri auch noch nicht der Sinn oder ein Gespräch, der kam halt später dazu. Und dann war es eine super Idee, dass ich halt nicht die Programmierung von dem ganzen Ding mache, sondern Juri hat das alles übernommen, was er auch viel besser hingekriegt hat, als ich das jemals gemacht hätte. Und ich habe mich halt voll auf die Editoren konzentriert. Erstmal den Editoren, um Editoren zu bauen und dann die restlichen Editoren und dann aufs Game Design halt von Emberstar. Das Emberstar habe ich komplett selber den Game Design gemacht. Natürlich kam sowohl von Juri als auch damals von Monika, das war eine unserer Grafikerinnen, kamen Sachen dazu. Und Ember Moon wiederum war mehr so ein Zusammenspiel von allen. Juri hat eine fantastische Vorgeschichte dazu geschrieben. Das war, glaube ich, auch in der Packung drin. Wie viele Seiten waren das, Juri? Doch, waren eine ganze Menge Seiten, ne?
Es ist im Nachhinein komplett irre, dass ich da bin als 19-Jähriger oder so und irgendeine Geschichte schreibe und der Kaminke halt meint, Mummel, Grummel, das sind ja urviele Seiten, das kostet mehr. Und nicht sagt so, mach das kürzer. Sondern so, ja, dann lege mal 40 Seiten da rein. So.
Nee, ich glaube, es waren sogar mehr, aber Kaminke hat mal ein Business gedacht. Das kostet Geld, ja. Er war auch hoch erfreut, als ich sagte, ich will eine bedruckte Karte da drin haben und noch eine Runentabelle und was weiß ich. Und er immer nur, es kostet Geld. Ich so, ja, dann machen wir das halt so.
Die gute alte Zeit.
Ja, genau. Guck dir die Packung von Emberstar an. Ich finde, da war eine ordentliche Menge drin für das Geld. Also, wenn du heute die Dinge anguckst, wenn ich mir ein Spiel kaufe, ist da niemals ein Handbuch mehr drin. Peinlich sowas heutzutage.
Ihr müsstet vielleicht die Kaminke-Connection noch ein bisschen klarer machen. Carsten, du sagtest, du hast den Willi Kaminke kennengelernt damals, als er bei Atari war oder für Atari gearbeitet hat.
Ja, der war Software-Direktor oder Chef bei Atari Deutschland. Also Atari 8-Bit-Computer halt. Ne? Und in Deutschland waren die in Hamburg. Und Willi Kaminke war, soweit ich weiß, der Chef der Software-Bereich dort.
Ja, der ist dann später ja zu Ariola Soft gewechselt. War dort eben Marketingchef, wenn ich mich recht erinnere. Aus Ariola Soft wurde dann United, aber das war die gleiche Mannschaft. Und er kam aber aus dem Musikbusiness und das hat man auch seinem ganzen Habitus angemerkt und seine Persönlichkeit war tief verwurzelt im Rock'n'Roll. Er war irgendwie Roadmanager zum Teil für AC/DC und wenn wir dann irgendwie in London waren auf der ECTS und da gab es keine Bar, wo er den Barkeeper nicht beim Vornamen gekannt hätte und dann irgendwelche Stories gebracht hat, wer welche Kokslinie auf welchem Sofa da hinten gezogen hat und so weiter und so fort. Ja, das war schon ein wilder Typ. Also nicht immer einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber speziell mit der Distanz der Jahre doch eine sehr bemerkenswerte und prägende Persönlichkeit.
Ja, kann man so sagen. Er war einiges älter als ich war. Wie alt war er, als er gestorben ist? 57 oder sowas?
Ich glaube ja, so um die Ecke rum, ja.
Schon einige Jahre her. Und ich weiß nicht, ob ihr das Original von Mythos kennt, wieder diese Schallplattengeschichte. Das war ja dann eine Firma, die Kaminke mit noch jemandem in, ich glaube, in Hamburg oder so gegründet hatte. Und die ganzen Spiele von dieser Firma, unter anderem auch mal Mythos, sah aus wie ein Schallplattencover. Das war genau das Format zum Aufklappen. Da war dann die 5,25 Zoll Diskette drin für C64 und Atari 8-Bit.
Axis Computerkunst war das.
Genau, Axis, ja. Hieß aber vorher anders. Oh, ich weiß nicht mehr, Axiomium oder... Auf jeden Fall war es ein Name und da hat irgendeine Firma sich beschwert, das wäre aber schon vergeben, der Name. Und deshalb wurde dann Axis Computerkunst daraus. Und Willi hat dafür gesorgt, die ganzen Rechte, die ja schon an Atari verkauft waren, ich hatte auch schon Kohle von denen gekriegt, er hat gesagt, ja, die existieren nicht mehr, wir holen das jetzt alles zu uns hier und du brauchst hier nur unterschreiben, wir machen das alles und ja. Fakt war, ich hatte Geld von Atari bekommen, konnte es auch behalten und habe von Axis Computerkunst nochmal Geld bekommen.
Sagt man nicht nein, oder?
Nö.
Also Ariola Soft war für Talion der Vertrieb, der Publisher. Wie war da das Verhältnis?
Bei Talion war Ariola Soft der Vertrieb. Also das war der erste Vertrieb, mit dem wir damals unterzeichnet haben. Und am Ende des Tages haben die Talion dann nach einiger Zeit übernommen. Im Nachhinein, nach all den Jahren, meine ich zu erkennen, dass die auch ein paar Spiele, zum Beispiel Trax Warrior, Stealth released haben. Die haben also so gut wie nichts verkauft. Es gab auch keinerlei Marketingaktivität und so. Und böse Geister würden nun behaupten, dass das natürlich eine gute Möglichkeit ist, um ein sehr talentiertes Studio erstmal finanziell auszutrocknen und sie dann günstig schnappen zu können. Denn später gab es dann doch ein bisschen mehr Marketingaufwand, als wir dann zu Ariola gehört haben. Wer hätte es gedacht?
Ja, ein Freund von mir hat dazu gesagt, Talion wäre zu diesem Zeit easily fuckable, wie es hieß auf Englisch.
Ich denke, das könnte man so formulieren.
Wir kommen gleich nochmal ein bisschen auf Talion und die Firmenkultur und die Situation. Ich würde noch einmal vorher kurz auf etwas zurückkommen wollen, was Carsten gesagt hat, nämlich, dass du schon 1987 mit der Arbeit an dem, was dann Amberstar werden würde, angefangen hast. Zwischen quasi diesem Startpunkt und dem Release liegen 5 Jahre ungefähr. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Womit hast du angefangen? Mit einer Welt, mit einer Story oder mit Tools? Weil es klang in deiner Beschreibung jetzt so, als wäre das sehr strukturiert und du hättest dich viel mit Tools beschäftigt.
Ja, also Mythos ist rausgekommen. Das ist veröffentlicht worden. Ich habe sogar danach auch ein neues Software-Nachfolger zu Mythos, Mythos 2, das auch komplett fertig war, nur nie erschienen ist. Und das habe ich alles noch von Atari 8-Bit damals gemacht. Und dann hatte ich meinen ersten ST. Aber auf dem Atari 8-Bit habe ich nach Mythos 2, was ich fertig hatte, angefangen, diese ersten Tools zu schreiben. Also ich hatte auf dem Atari 8-Bit schon einen Editor, um 3D-Dungeons praktisch grafisch zu erstellen. Und hatte auch schon irgendwas, um so ein Gildensystem zu bauen, wo man die Charaktere zusammenbauen konnte und so weiter. Und dann bin ich einfach an die Grenzen des Machbaren bei meinem Atari 8-Bit gestoßen und dann irgendwann eine ST bekommen. Und nach einiger Eingewöhnheit da habe ich dann angefangen, praktisch einen Editor, um 3D-Dungeon zu machen, was ich vorher auf einem Atari 8-Bit gemacht hatte, schon auf einem ST zu machen. Der Name Amberstar, mir gefällt grundsätzlich die Wortschöpfung, also Bernstein. A. Warum es Englisch geworden ist, hört sich gut an. Und zweitens dachte ich immer, ein Titel mit A landet immer ganz oben in den Listen. Also nimmst du was mit A?
Bernstein, Stern, das rollt ja auch jetzt nicht so richtig. Ne?
Ja, Englisch war damals Inhalt sozusagen, weil ich die ganzen Dinge auch aus Amerika gespielt habe. Und das war schon willentlich gesucht etwas, was mit A anfing, ja. Und ich habe mich halt immer für Fantasy interessiert.
Das ist auch mit der Grund übrigens, dass Albion mit einem A anfängt.
Das habe ich mir gedacht, ja, ja.
Das habe ich wahrscheinlich dann von dir, ja. Und 8 Buchstaben oder weniger, weil DOS, ne, und fängt mit einem A an.
Also ich hatte, wie gesagt, Mythos 2 gemacht, was nie erschienen ist, was wesentlich besser war als der erste Teil. Witzigerweise, als ich Erik kennenlernte, erzählte der mir, oh ja, das habe ich gespielt, das Mythos, das war geil. Das war auch so eine deiner ersten Rollenspielerfahrungen, glaube ich, auf dem Rechner oder sowas. Es ist interessant, wie klein die Welt ist, bloß sich das alles wieder zusammenfügt.
Ja, ich war großer Ultima-Fan und da Mythos ähnlich zu Ultima war, musste ich das natürlich anzocken. Ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe, aber ja. Wie viel Arbeit hast du in das Mythos 2 eigentlich gesteckt und warum hast du das jetzt nicht einfach, wo dieses Retro so hochkommt?
Das Problem ist, es war ja gedacht, dass es auch dann über Axis Computerkunst rauskommt. Nur die hatten sich ja dann plötzlich wieder vom Markt verabschiedet und Willi war auch nicht mehr ansprechbar, weil er wieder was völlig anderes machte und ich hatte nicht die Connections und dann ist das sang- und klangheimlich gestorben an für sich. Ich habe das damals noch weitergegeben. Es gab oder gibt das schon Ewigkeiten her, gab so einen 8-Bit-User-Club, Abuk oder so ähnlich. Die haben sich mit Atari 8-Bit befasst. Und denen habe ich damals eine Version gegeben. Ob die die noch auf ihrer Club-Vereins-Diskette rausgebracht haben, habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Aber ich weiß, dass ich es denen noch gegeben habe. Aber richtig in Verkauf oder irgendwo ist es gar nicht gelandet, nein.
Das hast du aber nicht mehr am Laufen irgendwo, oder?
Doch, ich habe ja überall meine Source. Ich glaube, sie liegen dort in meiner Wohnung. Da liegt ihr ein Halter mit alten Atari 8-Bit-Disketten. Und da wird auch noch das komplette Mythos sein. Klar, natürlich.
Dann pack das doch mal irgendwo raus. Ich meine, wenn heute noch Leute dich wegen Mythos anfunken, dann wird es bestimmt irgendwo eine Retro-Seite geben, die da sehr glücklich drüber ist, meinst du nicht?
Kann sein. Also ich habe auch noch nicht willentlich gesucht. Also Mythos hat man ein bisschen gegoogelt. Da gibt's halt im Web einige Seiten oder Infos, die man kriegt. Aber Mythos 2 spricht keiner drüber. Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, dadurch fing das halt alles an. Und dann habe ich mich auf dem ST halt mit den Dingern weiter bewegt. Und dann klappte das mit Talion. Und dann ging das richtig los.
Du hattest also zuerst das Toolset. Und dieses Toolset wurde dann befüllt irgendwann mit dem, was dann Amberstar wurde, also mit dem Rollenspiel.
Naja, gut, ich hatte eine Grundstory von Amberstar, das habe ich mir schon vorher ausgedacht.
Okay.
Aber ich bin nicht der Typ, der sich viel aufschreibt. Ich habe solche Sachen immer komplett in meinem Kopf. Und schreibe also nicht, wenn ich Das heißt, wenn ich Spiele programmiert habe oder designt habe, so viel habe ich dann auch nicht gemacht. Aber ich habe das immer alles im Kopf gehabt. Und klar, man füllt dann, muss ja ein bisschen eine gewisse Masse drin sein, damit es auch ein bisschen länger zum Spielen da ist. Kamen dann neue Storywege und neue Dungeons und neue Geschichten da rein. Aber die grobe Grundstory war mir von vornherein klar, was ich machen wollte. Bei Ember Moon war es dann wieder mehr so ein bisschen Joint Venture, weil Erik hat ja einen großen Teil, er hat den ganzen Zwergenmond designt. Und da kam auch mehr Input dann noch von anderen Leuten. Hat dann Jüri auch mehr beigesteuert und so. Also bei Ember Star war ich sehr eigen. Das war mein Kind und das muss ich zugeben, das habe ich gut verteidigt, glaube ich, ja.
Ich glaube, Thorsten Mutschall hat auch immer mehr beigetragen, hat ja einen Großteil der Grafik gemacht, zusammen mit Erik und Monika.
Ja, Monika hat ja hauptsächlich die Grafik für den ersten Teil gemacht und dann für den zweiten Teil. Aber Thorsten hat beim ersten, war er schon bei uns? Nein, der kam ja später dazu, ne?
Nein, er war vor mir da, aber kurz vorher.
Aber Thorsten hat dann einen großen Teil der Ember Moon Grafik gemacht, genauso wie Erik. Was ich schön fand bei Ember Moon war, dass wir viele unserer alten Welten miteinander verknüpft haben. Ich meine, gut, dass die Verknüpfung von Ember Star zu Ember Moon war, war klar. Das war eine Fortführung der Geschichte. Was ich aber toll fand, dass Erik auf dem Part, den er übernommen hat, diesem Zwergenmond sozusagen, noch Dragonflight wieder mit reingebastelt hat. Fand ich absolut geil damals. Und schön fand ich auch, dass wir unseren Lionheart damit reingebaut haben, dass wir Weldon, den Hauptcharakter von Lionheart, dann plötzlich als Spielercharakter im Ember Moon hatten und das auch super miteinander verknüpft haben. Also das fand ich eine gute Idee, diese ganzen IPs, wie man es heute so schön sagt, von Talion da irgendwie zusammenzufügen. Das fand ich super, ja.
The Talion Ludographic Universe.
Ich meine, das hätte wirklich noch mehr werden können. Ich meine, es war ja grundsätzlich geplant, einen dritten Teil zu machen, aber sollte halt alles nicht sein. Ne? Aber ich finde, Albion, was ihr da gemacht habt, ist fantastisch geworden. Also da war ich ja nur noch minimal. Ich glaube, ihr habt meine Editoren weiterentwickelt und benutzt. Ich habe ein bisschen Beta-Test gemacht, aber war ein super Spiel. Ja, aber ich hatte in den Jahren andere Sachen, die ich gemacht habe, ja.
Lass noch mal ganz kurz in die Chronologie zurückkehren. Also du hast mit 17 Mythos gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe?
Nee, 15,5 war ich, ehrlich gesagt.
15,5, okay. Das heißt, dann war das so 2 Jahre mit Mythos 2 oder so und 3 und dann fing schon diese Zeit an, wo du den Prototypen oder den Anfang von Ember Star gemacht hast, 87, 88, irgendwas rum. Und da warst du was? Student oder Schüler noch oder?
Naja, ich habe Realschule beendet und dann habe ich eine Ausbildung zum Einzelhandel, also was heißt Einzelhandel? Ich habe im Automobilhaus gelernt. Also ich bin Verkäufer, ich kann dir Autos verkaufen, ja. Habe ich aber nur das gemacht und dann, ich bin relativ früh in die ganze Computer- und Unterhaltungsindustrie-Geschichte reingerutscht sozusagen.
Wie man da so reinrutscht.
Ja, damals ging das noch recht gut, fand ich.
Und dann kam diese Kaminke-Connection und dann habt ihr bei Talion, Erik erstmal, seid ihr aufmerksam geworden auf diesen irren Autoverkäufer aus Hannover, der aber irgendwie Rollenspielzeug gemacht hat und der dieses Mythos gemacht hat, das du schon kanntest.
Kurze Berichtigung, nicht der irre Autoverkäufer, der ich auch nur als Lehre gemacht habe und nicht wirklich viele Autos verkauft habe, aus Dortmund.
Ah, aus Dortmund, ja, genau.
Mit meiner Lebensgefährtin bin ich nach Hannover gezogen, vor über 20 Jahren, ja. Aber ich bin Dortmunder, ja.
Okay.
Westfalen ist Westfalen. Aus meiner Perspektive, der ich da in die ganze Weltgeschichte rumgereist bin, ist ja nicht so weit. Wir hatten Carsten kennengelernt als einen von uns, ja. Wir waren alle junge Nerds. Und was derjenige für einen beruflichen Background hatte oder sonst was, das war eigentlich irrelevant. Ja, die Chemie hat gestimmt, wir waren alle Spiele-Nerds und aus meiner Perspektive ging es immer nur darum, talentierte Leute zu finden und was Tolles mit denen zusammen zu machen.
Und habt ihr den dann eingestellt? Wie war das damals? Oder ist das dann so eine Art von Freelancer-Geschichte? Oder habt ihr ihm die Rechte abgekauft an dem bisherigen? Hat das dann so eine rechtliche starke Vertragskomponente oder hat man damals einfach gemacht und dann mal geguckt?
Ich denke, Carsten wird mich da wieder korrigieren, aber ich glaube, wir haben ihn einfach ganz normal angestellt und von der rechtlichen Seite, wie viel Carsten jetzt schon an seinem System gebaut hat und was dann mit einfließt und hin und her. Carsten, ich glaube, da haben wir jetzt nicht groß rumgemacht. Du warst angestellt und fertig, ne?
Nö, ihr habt einfach meinen Kram übernommen. Also ich habe auch nichts extra gekriegt dafür. Ich bin eingestellt worden für ein Gehalt, das okay war. Und ich habe einfach darüber gegeben. Also wie gesagt, da habe ich nichts extra für gekriegt. Die haben auch nichts für die Rechte bezahlt oder sonstiges. Es ist halt immer noch mein Kind. Und im Endeffekt sind es immer noch meine Rechte, denke ich mal. Die Frage ist heute sowieso, es ist ja nicht klar, wer wirklich die Rechte hat an Ember Star oder Ember Moon, ne?
Ja, da kriege ich ganz viele Anfragen, die wissen wollen, wo die Rechte von den Talion-Titeln heute sind. Und das verschwindet einfach mehr oder weniger im Nebel. Demnächst war einer in Embracer, also ich arbeite momentan in 4A Games, die ja ein Teil von Embracer sind. Und da sind ja unglaublich viele Leute drin. Und da sind wirklich auch noch ein paar, die sich an unsere alten Sachen erinnern. Und der hat auch eine Stufe weiter geforscht. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich habe die Namen vergessen. Der ist also eine Stufe weiter in dieser Rechtekette gekommen, was nach Talion passiert ist. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche, dass auch da keine Entität mehr festgestellt werden kann, die das heute hat oder sich überhaupt rausfinden lassen kann, wo die Kette wirklich endet.
Du brauchst jetzt nur ein Remake von Ember Star oder Ember Moon oder einen neuen Teil auf den Markt bringen und schon hast du jemand mit einem Anwalt hinter dir stehen, der die Millionen einfordert.
Nein, weil das ist ja passiert. Es gibt ja ein Ember Moon Remake und ich kenne auch derjenige, der das macht und da gibt es auch Diskussionen. Meine letzte Info ist, es gibt eine Riesenfirma irgendwo, die die Rechte irgendwann mal so bekommen hat, mehr oder weniger durch irgendwelche Übernahmen. Und das Problem ist, dass für die sich hinzusetzen und sich zu überlegen, was sie dafür haben wollen, im Vergleich zum, was sie mit dem Tagesgeschäft machen, dass sie das einfach nicht lohnt, überhaupt darüber nachzudenken, einen Vertrag aufzusetzen.
Hast du rausbekommen, wie die heißen und wer das ist?
Nein, aber wir können mal darüber reden dann, wo ich die Info her habe und so. Weil interessieren würde es mich auch, irgendwann das zurückzukaufen, dann irgendwie offiziell sozusagen zu open sourcen, ja. Also wenn ich dazu gleich mal ausholen kann, generell, Erik, du weißt das, weil wir reden ja öfter darüber, aber sozusagen die Projekte, die man damals gemacht hat, sich darum zu kümmern, dass die Rechte in Ordnung sind, dass die Quelldaten vorhanden sind und dass das jetzt irgendwie nochmal freigegeben werden könnte, finde ich jetzt wichtig als vor 30 Jahren. Also vor 30 Jahren habe ich nicht daran gedacht, so das irgendwie so zu backuppen, dass ich das irgendwie noch über die Zeit behalte. Deswegen ist es sehr schwierig, an die Quelldaten und Grafiken und so ranzukommen. Und das mit den Rechten ist halt auch, ich weiß, warum es sozusagen so ist und teilweise ist es halt kompliziert, aber ja, ich bin dann auch schon in einem Lebensabschnitt, wo ich mich um eine, wie sagt man das auf Deutsch, Legacy, ein bisschen kümmere und würde gerne auch die ganze Fans, die gerne Fanprojekte machen, helfen, weil sie das teilweise reverse-engineeren, was wir damals gemacht haben und unsere Bugs von vor 30 Jahren fixen, aber indem sie halt so irgendeine Binärdatei anschauen. Ne? Und wie gesagt, mit Ember Moon, da gibt es ein Fanprojekt, das ist umsonst und bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet. Albion ist das zum Beispiel wesentlich schwieriger, weil das gehört halt Ubisoft und theoretisch verkaufen die das noch.
Oh, ich habe es mir auch vor ein paar Jahren noch gekauft auf GOG.
Wenn wir jetzt nochmal zur Geschichte von Ember Star zurückkommen, wir haben also jetzt schon den Erik, der bei Talion sitzt, und der Carsten ist jetzt da auch angekommen. Jetzt fehlt also noch der dritte aus unserer Runde hier, nämlich Juri. Wie bist du denn jetzt zu Talion und dann zu Ember Star gekommen?
Ja, also ich bin Niederländer, wie man wahrscheinlich vielleicht hört, an meine Ignoranz von Fälle und sonstige deutsche Schnickschnack. Habe auch übrigens 11 Jahre in Wien gewohnt und bin mit einer Wienerin verheiratet, deswegen habe ich einen Wiener Akzent. Aber auf jeden Fall bin aufgewachsen in den Niederlanden, habe mich für Rechnen interessiert, habe mit 14, 15 oder so ein Sinclair ZX Spectrum bekommen, weil der beste ist es ein Commodore 64, und habe dann angefangen, darauf zu programmieren und fand immer schon Spiele cool und Programmieren cool und es war irgendwie für mich immer so, das finde ich faszinierend, das will ich machen. Es gab natürlich praktisch keine Spieleindustrie in den Niederlanden. Ich habe gewechselt auf den Atari ST, habe dort angefangen, so Low-Level-Assembly-Programmierung zu machen, bin Teil geworden von die Atari ST-Demo-Szene und da gab es natürlich Leute wie Erik, die halt so legendäre Figuren waren in dieser Szene und die eine Firma gegründet hatten in Deutschland namens Talion. Dann war ich auf ein Treffen im Dezember 1990 in den Niederlanden und Erik war dort, der Carsten auch, und da gab es einen Zettel mit Talion sucht Leute und ich war zu dem Zeitpunkt fertig mit dem Gymnasium, habe Informatik studiert, habe das gelassen, weil das schwierig war und langweilig und habe sozusagen so Teilzeitjobs gemacht, während ich selber Spiele gemacht habe oder zumindest mir gesagt habe, dass ich das gemacht habe. Und ich schaue mir das an, ich so, ja, do I want to work for the man? So big evil corporations, ich weiß nicht. Und ein Freund hat gemeint, so, Juli, bist du technisch gesehen nicht eigentlich arbeitslos? Und ich so, ja, vielleicht. Und habe ich dann gemeldet bei Erik und da gibt's Bildmaterial dazu, das wurde irgendwo aufgenommen, zufällig im Hintergrund. Hat bei Erik meine Demos gezeigt, hat gemeint, Erik hat sich schon mal bessere Demos gesehen, aber trotzdem gut genug. Dann hat er gefragt, welche Musik magst du? Und ich habe gesagt, Yes und Led Zeppelin. Und ihr habt gemeint, 19-Jähriger, der Yes und Led Zeppelin mag, kann ich vorstellen. Cultural Fit passt. Den stellen wir ein. Dann 6. Januar 1991 war ich in Gütersloh, habe den Carsten kennengelernt und wurde ermutigt, Alkohol zu trinken von Willy Kaminke. Und dann wurde ich ermutigt, einen Vertrag zu unterschreiben. Hab das getan und war dann am 14. Januar in Gütersloh und habe dort erstmal im Büro geschlafen, weil wir hatten zwei Büros und, well, das waren die frühen 90er. Ja, so bin ich dazugekommen.
Wie sah dann das Talion aus, das du da vorgefunden hast? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das sogenannte alte Büro war eine ehemalige Zahnarztklinik, wenn ich mich richtig erinnere. Und jeder hatte ein eigenes Büro, was ja heutzutage komplett unerhört ist. Und es waren also ein bis zwei Leute pro Zimmerchen. Und als ich dann angekommen bin, gab es ein neues Büro. Es gab so einen Lichtschacht da drumherum, Glas und dann so in einen Kreis, so verschiedene einzelne Büroräume mit Glas. Und ich hatte dann einen eigenen Raum und auch wieder eins bis zwei Leute pro Raum. Und dort habe ich einen Atari ST gehabt und habe dann programmiert sozusagen. Und das waren 10 Leute vielleicht, 10 bis 15 mit Marketing und Vertrieb teilweise noch ein bisschen dabei. Also nicht Vertrieb, sondern Herstellung.
Producer.
Nein, um Gottes Willen, Producer. Nein.
Vor allem, das wurden ja auch immer mehr, die nicht entwickelt haben. Ich weiß nicht, warum der Businessbereich sich so aufgebläht hat da. Keine Ahnung.
Was für mich eine der prägende Erinnerungen an die Talion-Zeiten war, dass wir halt so die Elite der 16-Bit-Programmierer waren. Also ich nicht persönlich, aber Talion als Firma. Und haben halt die coolste Engines gemacht und 3D-Grafik, wie man noch nie gesehen hat. Aber was sich dann irgendwann in der Zeit so richtig verkauft hat, war Airbus A320. Ein sehr realistischer Flugsimulator, geschrieben von einem Pilot, der das sehr realistisch umsetzen können, weil er halt das täglich gemacht hat. Aber es war halt technisch jetzt so nicht so super. Und wir allen haben einmal ein Wochenende mitgebracht, die Anleitung und die Flugkarten und alles Mögliche in Schachtel zu packen mit die Disketten von Airbus, weil sie das so gut verkauft hat. Das hat sie damals, ich glaube, mindestens 250.000 Mal verkauft und hat wahrscheinlich unsere Gehälter einige Zeit bezahlt. Aber wir so, aber wir sind doch die Besten. Und warum machen wir das hier?
Wir wollen an für sich Spiele machen und nicht sowas, ja.
Ja, genau. Aber wir stehen wieder in einem Lager und packen irgendwelche Disketten in Schachtel. Und das finde ich immer noch sehr unterhaltsam.
Das war aber auch das crazy Marketing von Kaminke, ne? Der hat doch den kompletten Airbus-Cockpit als Holzmodell nachgebaut. Das war dann auf Messen und da konnten sich Leute hinten reinstellen. Das war unglaublich.
Es gab Konferenzen, ja. Also es gab so User-Treffen, ja. Naja, weil er halt Jeppesen und Lufthansa und Airbus als Lizenzhalter hatte und er hatte die offizielle Karten und Schnickschnack dabei und so. Und das war schon sehr gescheit. Also ich mache jetzt darüber lustig, aber nicht ernst. Aber aus Marketing-Hinsicht und so war das halt sehr cool.
Ja, die Überlegung war ja auch, sämtliche andere Projekte einzustellen und nur noch Airbus-Dinger zu bauen. Bis Erik sagte, dafür bin ich nicht hier.
Ja.
Dann habe er Lionheart und sowas gemacht, wo sich die Leute zumindest noch dran erinnern. Hat aber nicht ein Zehntel verkauft von dem, was der Airbus verkauft hat. So, also es war schon, wie Juri sagte, sehr, sehr lehrreich.
Ja, aber wird denn heute noch über den Airbus gesprochen? Ich meine, ich denke mal, jetzt Eigenlob stimmt, aber dass über Ambassador oder Embermoon mehr Leute noch Interesse zeigen als über das Airbus, auch wenn sich das Airbus dutzendfach mehr verkauft hat.
Zumindest hat mich nie jemand danach gefragt.
Wenn wir mit Entwicklern aus der Zeit reden, 80er, 90er, und uns schildern lassen, wie das damals bei denen war im Büro, dann gehen die Geschichten von alle saßen still an ihrem Arbeitsplatz und haben vor sich hingearbeitet bis hin zu Nerf-Gun-Schlachten zwischen leeren Pizzaschachteln und Leute schlafen auf Luftmatratzen unter den Tischen. Wie war denn das bei Talion? Wo seid ihr da auf dieser Skala?
Wenn ich jetzt mal einen modernen Vergleich mache, was Musk heute sagt, dass die Leute im Büro schlafen sollen, das haben wir schon Jahre vorher gemacht.
Auch da wart ihr eurer Zeit voraus.
Kein Witz. Also ich habe da nicht 8-Stunden-Tag gehabt. Ich habe so lange gearbeitet, bis ich müde wurde und dann an einem Morgen wieder weiter oder was weiß ich.
Wie der Bayer sagen würde, un hat's was genutzt. Hat's eben nett, ja. Also das ist ja auch lehrreich, ne? Diese ganze Crunch-Mentalität, die wir damals hatten.
Ja, aber ich habe es nicht wirklich als Crunch empfunden. Also es hat mir ja Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, ja, heutzutage sind die Firmen größer und die Massen, die da die Sachen machen. Aber also als Crunch habe ich es persönlich nie empfunden. Ich habe ja auch dann die Notleine gezogen, als ich keinen Bock mehr drauf hatte oder so. Ja. Kann mich auch nie entsinnen, dass ich groß Urlaub gemacht habe. Ich habe an sich durchgearbeitet. Aber es hat mir Spaß gemacht und darum ging es doch. Und dann war auch egal, wie viel Gehalt man kriegte oder sowas. Es ging einfach darum, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht und das habe ich versucht, mein Leben lang durchzuziehen.
Ja, und niemand hat uns gezwungen zu crunchen. Das war mehr so, das haben wir uns selbst angetan. Und das macht auch einen Unterschied. Also ich habe im Büro geschlafen, aber das war, weil wir zwei Büros hatten und eins war einfach für jetzt mal so ein, zwei Monate, bis ich eine Wohnung finde. Da habe ich dort geschlafen. Dann habe ich aber eine Wohnung gefunden und ich weiß nicht, ich habe sicherlich mehr als 8 Stunden gearbeitet hin und wieder, aber ich habe jetzt bei Amberstar und Ember Moon nicht in Erinnerung, dass ich viel gecrunched hätte, außer vielleicht ein bisschen am Ende. Albion war eine Deathmatch, auch self-inflicted, also das haben wir uns selbst angetan, aber das ist dann eine andere Geschichte. Amberstar, Ember Moon, kann man an ein bisschen Stress erinnern bei Amberstar, sonst eigentlich nicht viel. Also wir waren alle, sagen wir jetzt, jung und hatten Spaß und haben uns auch außerhalb der Arbeit getroffen, aber es war sicher nicht so schlimm wie manche andere Sachen. Und ich glaube auch, dass Talion vor 1991 informeller war als nach 1991.
Ja, ich war ja einer der Mitbegründer da und war von Anfang an in dieser Zahnarzt- oder ich glaube, es war eine HNO-Praxis. Und in den wirklichen ersten Anfangsjahren haben alle, außer dem Holger Flöttmann, der ja der Hauptgründer damals war und deswegen halt seine eigene Wohnung hatte dort, wir haben alle im Büro geschlafen. Wir haben im Büro geschlafen und dann eine HNO-Praxis natürlich keine Dusche hat, sind wir ins Schwimmbad marschiert zum Duschen. Und das ging also auch echt, wenn ich mich recht erinnere, ein halbes Jahr, 9 Monate, vielleicht sogar ein Jahr, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Und wir sind wirklich, ja, aufgestanden, Spiele gemacht, bis wir nicht mehr konnten, geschlafen, aufgestanden, Spiele gemacht. Und für die ersten, sagen wir mal, 6 Jahre war das auch in Ordnung so für uns. Ob das gesund war für uns am Ende des Tages, aber wir haben uns, wie Juri und Carsten gesagt haben, nicht gestresst gefühlt, sondern wir haben einfach alles gegeben und waren die Ultra-Nerds. Und wir hätten vielleicht besser auf unsere geistige und körperliche Gesundheit achten sollen, aber wirklich gezwungen hat uns niemand dazu mehr.
Erik, wir haben jetzt von den anderen beiden relativ detailliert bis in die Jugend hinein den Werdegang gehört. Vielleicht magst du noch mal eben ganz kurz deine Geschichte zusammenfassen, wie du an diesen Punkt gekommen bist, bis jetzt hier die Amberstar-Entwicklung startet mit Carsten und Juri.
Also ich versuch's mal ganz kurz zusammenzufassen, auch wenn ich jetzt mit den Worten starte. Es begab sich 1979, als ich zum ersten Mal einen CBM 3032 gesehen habe, oder das war ein umgebauter PET 2001, diese pyramidenförmige Stahlblechgehäuse von Commodore. Das hatte ein Freund von mir, guter Freund, den ich auch heute noch kenne. Und ich habe mir den ausgeliehen, habe da ein bisschen im Basic rumgehackt und wir haben Space Invaders in ASCII-Grafik gespielt. Und das hat mich total geflasht. Habe dann eben versucht, meine Finger irgendwie an den Rechner zu bekommen. Das hat natürlich eine Weile gedauert. Wir hatten Freunde im 8-Bit-Bereich und auch einen Freund in der Pfälzer Gegend, wo ich aufgewachsen bin, der einen Atari 400 XL hatte. Und als ich damals Star Raiders gesehen habe, das hat mich komplett geflasht. Das ist heute noch, also wenn ihr darüber noch nichts gemacht habt, das müsst ihr wirklich mal ausgraben und entsprechend würdigen. Das war ein Spiel, ich habe es 1981, 82 gespielt, aber es kam 79 raus und hatte in 4K, hatte es eine 3D-Grafik, eine 3D-Weltraumgrafik, es hatte eine Strategie-Map. Das Ding hat unglaublich viel gekonnt, ja, zwischen Strategie und 3D-Action. Und der Typ, der das programmiert hat, hatte ja nichts, an dem er sich orientieren konnte vorher. Also unglaublich das Ding. Und das hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, hey, das ist überhaupt das Größte. Bin an den C64 gekommen, habe dort eben meine intensive Zockerzeit gehabt und habe ein bisschen versucht, 6502 zu programmieren, habe es bereits gemacht, habe meine Leidenschaft für Grafik entdeckt. Nachdem ich mit meinem Motorrad ein Polo zu Schrott gefahren habe, mir fast den Rücken gebrochen habe und gezwungen war, 4 Wochen flach im Krankenhaus ruhig zu liegen, habe meine Mutter gebeten, mir den C64 zu holen und habe dann eine komplett flüssige Animation von einem Einhorn gemacht, was dann später in Dragonflight gelandet ist. Und am Ende des Tages habe ich während dieser ganzen Nerderei versucht, meine Berufsausbildung zu machen und habe auch ein Semester studiert. Da hat mich der Zivildienst rausgeholt und am Ende des Zivildienst, der damals 20 Monate betragen hat, war die Frage, ob ich dann weitermache mit dem Studium, aus dem ich jetzt so lange rausgezogen wurde und mit dem ich eh Schwierigkeiten hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also höhere Mathematik, das ist einfach nicht so mein Ding, was man als Nachrichtentechnikstudent eben können musste. Und dann stand ich eben vor der Frage, damit weitermachen oder ins kalte Wasser springen und Spiele machen. Und Für mich war das keine Frage. Meine Eltern haben ein bisschen genörgelt, weil niemand wusste damals überhaupt, ob man damit jemals Geld verdienen kann mit dieser ganzen Spielegeschichte. Hab dann den Holger Flöttmann kennengelernt, der von Rainbow Arts sich selbstständig gemacht hat und eben eine Firma gründen wollte, aus der dann Talion geworden ist. Und dann bin ich halt einfach völlig unbesorgt nach Gütersloh gezogen und habe gedacht, ja, wir machen jetzt mal Spielchen, mal gucken. Irgendwie werden wir schon was zu essen finden und vielleicht kann man damit ja auch irgendwann Geld verdienen. Und so hat das angefangen, ja.
Und du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon ein Spiel quasi mitgebracht zu Talion, nämlich eben jenes Dragonflight. Das geht doch auch vor Talion zurück, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben der Udo Fischer, ein guter Freund von mir, der leider vor einigen Jahren an einem Gehirntumor gestorben ist. Wir haben schon seit den C64-Zeiten zusammen gespielt und als wir dann den Atari hatten, haben wir dann ernsthaft angefangen, kreativ zu arbeiten, waren die Keimzelle von dieser Demo-Gruppe, die wir damals gegründet haben auf dem Atari ST und haben uns überlegt, wir waren beide Ultima-Fans, uns gesagt, also pass mal auf, du hast deinen Hauptjob, ich habe meinen Hauptjob, wir können aber mit Sicherheit was Besseres als Origin mit ihrem Ultima zu zweit als Hobbyisten machen. Also lass uns mal loslegen. Ja, das haben wir dann gemacht. Ich glaube, wir haben 86 mit Dragonflight angefangen und haben natürlich irgendwann gemerkt, dass das dann doch gar nicht so trivial ist, weil wir nicht so geschickt waren wie Carsten und irgendwelche Editoren geschrieben haben, sondern alles hart gecodet haben. Oder hauptsächlich Udo hart gecodet und ich habe alles andere gemacht. Dungeons und Spieldesign und Grafik und was nicht, alles. Und das war auch ein Grund dafür, dass ich mich entschlossen habe, das hauptberuflich zu machen, weil irgendwann mussten wir einsehen, dass das als Hobbyprojekt nichts wird. Und dann musste ich sagen, okay, entweder weiter studieren und Dragonflight aufgeben. Und ich gebe echt nicht gerne auf. For better or worse. Also es war nicht mehr gut in meinem Leben, aber ich gebe echt nicht gerne auf. Und das haben wir dann so halbfertig mitgebracht, ja. Und haben das in der Talion-Zeit halt fertig gemacht. Aber speziell ich habe mich halt auch noch um jede Menge andere Sachen gekümmert. Was eine der Gründe war, dass es halt länger gedauert hat. Und Udo hat nie so richtig den Schritt gemacht, jetzt komplett sich aufs Spieleprogrammieren zu fokussieren, sondern hat auch irgendwann dann gesagt, hey, das ist mir alles ein bisschen zu wild mit dieser ganzen Spielebranche. Ich glaube, das war ihm doch mit dem ganzen Büro schlafen und was da alles abging. Das hat seinem doch wertkonservativen Herz ein bisschen widersprochen. Der hat sich dann in einen sicheren beruflichen Bereich begeben bei der BASF. Aber Dragonflight haben wir fertig gemacht. Es hat bloß ein bisschen länger gedauert, als wir dachten.
In der Release-Historie von Talion sieht das alles so schön regelmäßig aus. Also da kommt erst Dragonflight als Rollenspiel, dann kommt Amberstar, dann kommt Ember Moon. Und eine der Fragen, die ich zumindest vorher hatte, glaube ich, kann mir die Antwort jetzt schon erschließen aus dem, was ihr erzählt habt, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal, ist, ob es denn irgendeine Art von technologischem Übertrag gab von Dragonflight auf Amberstar. Also ihr hattet ja eigentlich schon eine Rollenspiel-Engine, würde man heutzutage sagen, mit Dragonflight. Hat es da irgendwas davon in Amberstar geschafft oder war das komplett getrennt?
Zero.
Okay.
Also es war ein komplett anderer Ansatz. Wie gesagt, wir, ne, Demo-Coder und so, das war alles voll Assembler. Ich meine, Amberstar und Ember Moon war auch Vollassembler. Aber alle Dungeons wurden auf Karo-Papier gezeichnet und dann in Hex eingetippt und also ein Krempel. Also das hatte technisch gesehen nichts miteinander zu tun.
Okay, der Carsten ist schon da. Und der Carsten hat schon seine Editoren mitgebracht und um sich herum eine Editorenburg aufgebaut und Editoren zu Editoren geschrieben. Und der Erik hätte gern mal reingeschaut, ist aber noch mit Dragonflight beschäftigt. Und dann kommen wir langsam ins Jahr 1991 schon, wenn Juri dazukommt. Also du hast ja dann direkt mit Carsten gearbeitet. Von dem ersten Tag an, ist das richtig? Und wie hat das ausgesehen?
Ja, also damals hatte ich ja keine Ahnung, das war mein erster Job in der Spielebranche. Was aber im Nachhinein, will ich schon fast sagen, einzigartig war an Amberstar, an MMO und wie der Carsten sich das halt ausgedacht hat, ist, dass der Carsten hat die Editoren geschrieben, hat Datenformate definiert und hat es geschrieben, so, ja, dieses Byte heißt das und das ist dies. Und mehr oder weniger so beschrieben, wie das System funktionieren sollte, was die Daten auswertet. Und ich habe dann die Engine geschrieben, der diese Daten nimmt und darstellt. Und ich habe eigentlich keine oder kaum wirklich Gameplay oder irgendwas Spielspezifisches geschrieben, weil das alles aus den Daten kam. Und was für mich immer noch faszinierend ist, dass es ein zweites Team gab in Hamburg. Zwei Programmierer, die das gleiche programmiert haben für DOS, ja, für PC. Und wir haben uns, glaube ich, zweimal getroffen und einmal angerufen. Und am Ende gab es das gleiche Spiel für zwei Plattformen. Und so habe ich noch nie seither irgendeinen Port gemacht oder irgendein Spiel gemacht. Und das fand ich halt sehr faszinierend. Für mich war so, ich habe mit extremen Data-Driven, wie man hier sagt, Spiele angefangen und habe dann angefangen, mehr zu hardcoden, mehr Spiellogik in den Code halt reingebracht. Aber es war halt lustig, so mit dieses eine Extrem anzufangen. Und ich habe auch in 2015 für meine Website einen Blogpost drüber geschrieben, eben über wie einzigartig das ist. Und jemand hat das gelesen und hat gemeint so, aha, so funktioniert das. Und hat dann MMO reverse-engineert und hat jetzt diesen C-Sharp-Board rausgebracht. Weil er plötzlich verstanden hat, so, ich kann die Daten anschauen und dann kann ich verstehen, wie das funktioniert und im Code passiert gar nicht so viel. Und das war schon eine sehr einzigartige Methode. Das heißt, das war, ich meine, das ist 30 Jahre her, aber im Prinzip, der Carsten hat mir erklärt, wie die ganzen Formate funktionieren und was dann passieren soll. Und ich habe dann ein Programm geschrieben, das das macht und dann haben wir die Daten reingegeben und dann hat das funktioniert sozusagen. Also nicht so nach 12 Monaten fertig oder so, sondern ich habe schon einiges programmieren müssen, aber ja, es war eine ganz einzigartige Erfahrung eigentlich.
Naja, er sollte sich mal nicht so unter dem Scheffel, der hat schon einiges machen und auch unter mir leiden müssen. Meine Datenformate waren nicht unbedingt Assembler-kompatibel, was da erstmal rauskam. Ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwie so eine 1-Byte-2-Byte-Geschichte hatten und da musste ich ein paar Editoren anpassen, damit das besser und fluppiger für Juri läuft.
Das kann sein, ja. Es gab sicherlich solche Sachen, aber diese Geschichten kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Und du musstest ja auch bei der Weltkarte, das sind ja verschiedene Maps, die zusammengreifen und da hast du eine sehr schöne Methode gefunden, dass man die Übergänge nicht merkte, ne? Weil du im Hintergrund gucktest, in welche Richtung der Spieler läuft und dann immer die passenden Kartenelemente im Hintergrund nachgeladen hast. Also das hat dann alles schon ineinander gegriffen.
Es ist nicht, als ob mir langweilig war oder so, aber ja.
Ja, der Vorteil war, theoretisch hätte sich ja jeder dran setzen können an die Editoren, deshalb ja auch bei Emmermoon. Ich habe gesagt, du hast diese Voraussetzungen, das und das und da ist ein Mond und den kannst du komplett selber machen. Du musst nur mit einem bestimmten Item wiederkommen, damit ich meine Geschichte dort weiterführen kann.
Erik hatte ja auch Einschränkungen. Wollen wir die Besenstiel-Geschichte erzählen? Carsten, kannst du mich?
Das wollte ich gerade einflechten, weil es ist wahr, dass ihr beide euch eigentlich nie groß über technische Dinge gestritten habt oder was man annehmen könnte, die Diskrepanz zwischen den Hardcore-Demo-Assembler-Codern und Carsten, der seine Editoren in einer höheren Programmiersprache gemacht hat und so, das hat alles erstaunlich gut funktioniert. Aber der Besen, der Hexenbesen, da gab es hitzige Diskussionen. Ich lasse dann Carsten und Juri übernehmen, aber im Endeffekt, wir haben uns immer scherzhaft gekebbelt, weil Juri und ich waren so ein bisschen, ja, lass uns irgendwas nicht so Standard-Fantasy-mäßig machen, sondern mehr so originelle Welten und unser eigenes Zeug. Und Carsten war ein klassischer Fantasy-Fan, der einfach die klassischen Fantasy-Elemente gerne remixt hat in seinen Spielen. Und wir haben uns da nicht ernsthaft rumgestritten, aber dieser Hexenbesen, das war etwas, wo wir dann gesagt haben, nee, da müssen wir jetzt ein kleines Easter Egg einbauen und unsere Meinung in Embermoon reinbringen. Over to you, because ihr habt ein besseres Gedächtnis.
Das war deine Geschichte doch, Erik. Ich hatte damit nichts zu tun.
Echt? War das nicht deine Idee und ich habe die dann reingebaut oder so in den Zwergenmond?
I deny everything. An den Einzelheiten erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, es gab mehrere Transportmöglichkeiten, unter anderem Hexenwesen. Und aus was für Grund auch immer, wenn man mit den Hexenwesen auf den Waldmond ankommt, gab es einen Text, wo drin steht, ein 2-Meter-Riesen mit einem roten Bart, schaut sich den Hexenbesen an und meint, was soll das, das geht gar nicht, sonst hat es weggenommen vom Spieler. Also erstens muss ich dazu sagen, so nachher in Albion haben wir dann gesagt, ja, jetzt machen wir eine komplett eigene Fantasiewelt und daraus habe ich auch viel gelernt und ich bin jetzt viel offener für, sagen wir, Standard-Fantasy-Elemente und ich sehe auch die Vorteile. Das andere ist, dass, was für mich Embermoon ein meiner Lieblingsprojekte macht, ist, dass aus irgendeinem Grund waren wir 1-2 Monate früher fertig, als es eigentlich rauskommen sollte, was sehr ungewöhnlich ist und bei Amberstar auf jeden Fall nicht der Fall war. Und wir hatten sehr viel Zeit zum Polishen und zum Easter Eggs einbauen. Und es gab sehr viele kleine, lustige Scherze, die wir eingebaut haben. Ich glaube, Carsten hat das komplette Talion-Büro nachgebaut mit Figuren für uns alle. Es gab immer noch mein Lieblings-Easter Egg, wo ich sehr enttäuscht war, als ich das erzählt habe an Hardcore-Fans, die gemeint haben, so, ja, das wissen wir eh, das kennen wir alle schon. Aber wenn du über den Waldmond spazierst, dann wirst du ab und zu willkürlich angegriffen von irgendwelchen Monster, außer du hast einen bestimmten Pilz in deinem Inventar, weil die riechen das, dann greifen die dich nicht an. Das war die Geschichte. Aber was wir dann irgendwann gesehen haben, ist so, naja, der Pilz, das ist Essen, das ist Nahrung. Das heißt, wenn du draufklickst, kannst du das essen. Und wir so, Aha, dann haben wir viel zu viel Zeit damit verbracht, einen Effekt einzubauen, wo dann der Mauszeiger bubbelt und die Farben alle durcheinander gehen. Und ich weiß noch, dass der Erik mir aufgrund von mehr Farbtheorie, als ich damals kannte, gesagt hat, so, ja, nein, du musst diese Palette, Erik war der Palettenmeister, die Palette auf diese Art und Weise modifizieren. Und ich habe das dann programmiert und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir das extra gemacht, dass es nicht in der Anleitung stand. Und das war sozusagen ein Geheimnis, ne? Und dann gab es die Beta-Testphase und der Michael Bittner, ehemals bei Talion, hat das getestet und hat mich angerufen und hat gemeint, Juri, ich habe so einen Effekt, ich kann es nicht beschreiben. Ich so, beschreib das mal. Also, naja, ich weiß nicht, ich laufe, war auf diesem Waldmond und auf einmal der Mauszeiger zittert so und geht so langsam nach links oben und die Farben ändern sich ja komisch, aber nicht willkürlich. Und ich so, ja, Michael, du bist ja selber Spieleprogrammierer und du musst doch wissen, dass sowas nicht einfach ein Fehler sein kann. Und habe ihn dann so ungefähr 5 Minuten lang reden lassen und hat geschworen, dass es gestimmt hat. Und dann hat gesagt, naja, schau mal in deinen Charakterbildschirm. Und er so, schaut rein. Also, lustig. Und hat er aufgehängt. Und das war's wert. Die meisten Easter Eggs, die ich einbaue, sind einfach nur, um einzelne Personen zu verarschen.
Sehr gut. Ja, jetzt sind wir ja schon bei Ember Moon und bevor wir da offiziell hinkommen, müssen wir, glaube ich, noch 2 Abschwungpunkte finden von Ember Star. Zum einen, auch die Gemeinsamkeit in der Historie, die ihr erzählt habt, ist ja in gewisser Weise die Plattform. Ihr kamt alle vom Atari ST, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ist es richtig, dass die Lead-Plattform für Ember Star auch noch der Atari ST war?
Die Editoren gab es nur auf dem ST. Erik, seinen Waldmond-Bereich und ich meine 3 Bereiche, alles auf dem ST in den Editoren. Die Editoren waren halt da, um 2D-Maps, 3D-Maps und Queste und Truheninhalte und Monstergruppen alles zu bestimmen. Und das war sowieso die Sache. Wir hätten wie am Fließband Ember Stars rausbringen können. Das war der Grundidee davon. Wenn die Editoren erstmal alle stehen, können wir nämlich jedes Jahr ein neues Spiel machen. Ne? Muss nur Leute ransetzen, die die Level schreiben. Du brauchst gar nicht mehr viel an der Engine machen. Einfach die Daten da reinpacken und du hast ein neues Spiel. Theoretisch. Ein bisschen geändert hat sich das, weil Michael Bittner unseren ersten flüssigen 3D-Dungeon programmiert hat.
Okay, da kommen wir gleich noch dazu. Ich würde noch schnell die zweite Frage stellen als Absprungpunkt. Das Ember Star kam im Februar 92 raus. Habt ihr dann unmittelbar mit der Arbeit an einem Nachfolger begonnen oder habt ihr erstmal gewartet, um zu gucken, ob das überhaupt ein Erfolg ist, das Ding?
Laut meiner Erinnerung war ich direkt schon zugange. Also ich habe schon die Idee gehabt, wie es weitergehen soll. Und es gab natürlich Diskussionen, weil Juri und Erik, wie vorhin schon erwähnt, in einen gewissen anderen Bereich gehen wollten. Aber da habe ich mich vehement gegen gewehrt. Aber wir sind trotzdem gute Freunde geblieben, davon abgesehen. Aber sie haben es ja dann mit Albion einigermaßen anders gemacht und umgesetzt. Da war ich dann nicht mehr so dabei.
Aber der Editor stand da immer noch hinter, ne? Das ist das Faszinierende.
Ja, ja, sie haben für Albion immer noch meine Editoren, die zwar ein bisschen dann verändert wurden und so, aber grundprinzipiell benutzt auch Albion alle meine Editoren, ja.
Emuliert auf dem PC.
So Rechte von Technologien mitnehmen in eine andere Firma, so frühe 90er.
Also vom Legal Standpoint, das ist wahrscheinlich, wäre das heute ein absoluter Albtraum, aber damals hat sich da eigentlich niemand drum gekümmert oder sich überhaupt die Frage gestellt.
Ich dachte, Blue Byte hätte die Reste oder das alles von Talion gekauft? Nein, haben sie nicht?
Nope.
Nope. Oh. Nicht, dass ich wüsste, ne? Die Rechte sind ja an LAS gegangen.
Ja, ich freue mich auch, dass ich nicht mehr für Ubisoft arbeite und dieses Gespräch wesentlich weniger unangenehm ist.
Sonst müsstest du dich mehr zurückhalten, ja?
Ja, ich hätte nicht über Crunch reden dürfen. Kein Scherz.
Ja, das wollen sie nicht. Ist ja vielleicht ein guter Zeitpunkt, um nochmal Ubisoft zu verklagen. Vielleicht geben sie dir die Rechte für Albion dann einfach raus, damit sie da keinen Ärger mehr mit haben.
Ja, Carsten könnte es vielleicht machen. Ja, anyway.
Genau, die haben, ohne mich zu bezahlen, meine Editoren benutzt. Verjährt sowas? Glaube nicht, ne?
Gute Frage. Okay, dann haben wir ja jetzt eigentlich den wunderbaren Ausgangspunkt für die große Frage, was Ember Moon angeht. Denn ihr habt jetzt dieses Toolset auf dem Atari ST, habt damit ein schönes Spiel gemacht, das Ember Star. Und jetzt kommt der Nachfolger und der braucht erstens sehr viel länger in der Entwicklung. Der ist auf einmal auf einer anderen Lead-Plattform, auf dem Amiga. Der sieht ganz anders aus, also viel hübscher in der Grafik, in den 2D-Elementen. Aber vor allem hat er auch noch diese 3D-Engine drin. Also da ändern sich fundamentale Dinge zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Und die einfache Frage ist, warum?
Weil wir ein bisschen doof sind, ich meine, ja.
Nein, weil wir es konnten, weil es ging. Also ich glaube, dass die Grafik sich geändert hat, auch weil Thorsten Mutschall mehr mitgemacht hat. Erik hat ja auch ein bisschen Grafik gemacht. Das mit den 3D-Dungeon, weil Erik, du kannst die ganze Geschichte erzählen, aber das war so, dass die Technologie Also als ich am 6. Januar 1991 bei meinem Vorstellungsgespräch im Büro war, habe ich mit Carsten geredet und ich schaue über seinen Shooter und ich sehe da den Michael Bittner sitzen mit einem 3D-Würfel mit Texture Mapping drauf, auf einem ST. Und ich war damals tief in die Demo-Szene und ich wusste ungefähr, was ging und was nicht ging. Und das ging definitiv nicht. Und dann ist so, was sehe ich da? Und das war die erste Technologie. Und Michael hat das dann weiterentwickelt. Und das wurde dann die Dungeon Engine von Amamoon. Das Lustige ist, dass die intern genau das gleiche Datenformat benutzt wie die 3D-Dungeons von Amberstar. Nur die Grafik ist aber anders. Ne? Also, da liegt ein anderes Format vor. Ja, das heißt, technisch gesehen war es eine klare Weiterentwicklung und das Klassische ist, okay, wir haben das jetzt einmal gemacht, wir verstehen jetzt, wie das geht, jetzt können wir mehr davon machen und mehr Leute drauf, Technologie austauschen. Das mit der anderen Plattform, das war mehr so den Daumen versuchen, auf die Plattform zu gehen, wo man noch was verkaufen kann, ohne dass die Raubkopierer das alles irgendwie kaputt machen. Und das hat ja auch nicht lange gedauert, weil mit 94 ist Commodore dann eingegangen, was hieß, dass wir Albion wechseln mussten von Amiga auf PC. Intern war es mehr so, es macht Sinn, noch ein Spiel zu machen. Carsten hat die Idee, wir haben die Technologie. Und jetzt müssen wir auch nichts mehr so groß aufbauen. Wir können einfach das verbessern, was wir schon haben und ein größeres und schöneres Spiel machen. So habe ich es mir in Erinnerung auf jeden Fall.
Das war auch die bessere Entscheidung. Wie gesagt, wir hätten jetzt jahrelang die gleiche Schiene fahren können und immer nur neue Storys reinbauen können. Aber ich fand es dann gut, dass wir vieles geändert haben. Aber die Editoren waren im Prinzipiell fertig und die gleichen. Da habe ich nicht mehr viel dran geändert. Was dann meine Zeit hauptsächlich war das Editieren und das Entwickeln des Abenteuers und der Geschichten. Und da habe ich dann halt mehr Zeit. Bei Amberstar habe ich ja auch viel Zeit in die Programmierung der Editoren und so gesteckt. Aber bei Amamoon war ich an und für sich nur noch im Spieldesign-Prozess.
Ja, und dadurch kannst du auch ein größeres Spiel machen. Du kannst mehr iterieren.
Ihr habt damals zu der Zeit, wo Amamoon entstanden ist, auch Interviews gegeben in Fachzeitschriften. Und in einem davon erzähltest du, Erik, das, was Juri vorhin auch schon angedeutet hat, nämlich, dass diese 3D-Engine schon 2 Jahre lang bei euch rumlag, mehr oder weniger, oder in Entwicklung war, bevor die dann überhaupt in Embermoon Anwendung gefunden hat. Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also, wie Juri schon sagte, im Prinzip ist das auf zumindest 16-Bitern fast unmöglich, was wir da gemacht haben. Aber wegen dieser Demo-Leidenschaft und dieser Leidenschaft, Grenzen zu durchbrechen, hat der Michael diese Routine geschrieben. Ich hatte dann ein bisschen Anteil dran, weil, obwohl ich, weiß Gott, ich bin nicht mal ein guter Programmierer, ich bin überhaupt kein Programmierer, aber ich habe eine starke Faszination für die Technik und ich weiß normalerweise genau, was geht. Und er kam an mit einer Routine, die ohne Perspektive-Korrektur da so ein bisschen Texturmapping gemacht hat. Das hat sich aber ganz grauslich verzerrt, so wie bei der PS1, die das gleiche Problem in Hardware hatte, dass die Texturen, wenn sie näher gekommen sind, diese fürchterliche Verzerrung drin hatten. Und dann haben wir darüber nachgedacht und ich habe gedacht, ja, aber wenn du das vielleicht machst und mit dem kombinierst und dann berechnen wir das vor und dann können wir das Ganze im Byte-per-Pixel-Format konvertieren und dann wieder zurückkonvertieren, sodass wir die ganzen Bit-Operationen nicht haben und bla bla bla. Und das ist immer das Gleiche. Und wenn ich mit den Programmierern darüber spreche und dann ist das, oh nee, das ist zu viel Arbeit und nee, das geht doch gar nicht, aber es wäre doch möglich, ne? Und wenn du das noch machst, das müsste gehen, oder? Ja, nee, aber das ist doch, oh Mann, ist das so viel Arbeit, aber das wäre doch möglich, ne? Und mit diesem Tennisball hin und her spielen, das mache ich bis auf den heutigen Tag.
Nein, ich muss die Geschichte korrigieren.
Ach, deswegen habe ich dich nicht abwerben können. Wahrscheinlich hast du dich daran erinnert.
Nein, nein. Das klingt so wie so ein freundlicher Prozess, wo man miteinander redet und einen Konsens findet. Erik war damals schwerer und hat seine Masse und seine Kraft als Argument eingesetzt und hat sehr viel Druck ausüben können, buchstäblich auf andere Programmierer. So habe ich es mir in Erinnerung auch von den Geschichten benannt.
Nur weil ich mich einmal auf den Jochen, den Soundprogrammierer, gesetzt habe, weil er nicht das machen wollte, was ich ihm gesagt habe. Come on.
Ja, aber du hast das gemacht, als alle gesehen haben. Und das war ja der Effekt, den du auch bewerkstelligen wolltest, ne?
Precisely. Ich wollte immer ein Buch schreiben, Project Management by Physical Intimidation. Damals hat das gut geklappt. Naja, jedenfalls hatten wir diese Routine. Und was klug gewesen wäre oder was halt auch sehr, sehr risikoreich gewesen wäre, ist alles stehen, fallen und liegen zu lassen, was wir damals an Projekten gemacht haben und uns sofort auf diese Technologie zu konzentrieren und sowas zu machen wie Doom. Wir hatten das Zeug am Laufen, bevor Doom rausgekommen ist, obwohl Doom das nochmal eine ganze Ecke cleverer gemacht hat als wir.
Ging es nicht eher auch dieses Underworld-Geschichte, Ultima Underworld? Wir waren vorher da, als die da waren.
Genau, richtig, du hast recht. Das war nicht Doom, sondern das war Underworld. Genau. Und wir haben aber davon gehört, dass da was im Ankommen ist. Und deswegen sind wir mit diesem 3D-Zeug an die Presse rausgegangen, um wenigstens die Bragging Rights zu haben und einen Beleg dafür zu haben, dass wir das Zeug eher hatten.
We are first, ja.
Genau, for what is worth. Ich meine, wieder mal, ne? Un hat's was genutzt. Tatsache ist jedenfalls, dass das deswegen so lange gedauert hat, bis wir damit rausgekommen sind, weil wir halt noch jede Menge andere Projekte vorher abschließen mussten, schlicht und ergreifend. Was aus Thalium geworden wäre, wenn wir den Mut gehabt hätten, das hätte natürlich auch die Geschäftsleute mittragen müssen. Deswegen glaube ich kaum, dass es passiert wäre, wenn wir das versucht hätten zu forcieren. Aber wenn wir den Mut gehabt hätten, zu sagen, okay, das ist so eine geile Sache, let's drop everything. Wir machen nichts anderes, wir machen jetzt ein komplett neues Spiel, das nur sich auf diese Technologie konzentriert. Hätte es vielleicht mit Thalion anders ausgesehen. Oder wir wären noch schneller pleite gegangen, wäre auch möglich gewesen. Aber kurze Frage, lange Antwort. Das ist der Grund dafür, dass es so lange gedauert hat, dass wir mit diesen Routinen dann tatsächlich auch einen Anwendungsfall gefunden haben. Und das war in dem Fall der 3D-Dungeon von Ember Moon.
Ich spekuliere jetzt mal ein bisschen, denn ihr sagt mir, ob ich da richtig liege oder nicht, weil für mich klang das jetzt zwischen den Zeilen so, als ob ihr da diese coole Technologie hattet, von der ihr wusstet, dass sie was Besonderes ist und dafür aber halt einen Anwendungsfall gebraucht habt. Und meine Spekulation ist, naja, dann war halt Ember Moon das Projekt, wo ihr gesagt habt, okay, da könnten wir es zumindest jetzt mal in die Praxis umsetzen, an dem Ding arbeiten wir eh schon. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ja, nö, klar, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, da schließt sich vielleicht auch ein bisschen der Kreis mit diesem Airbus 320, wo wir halt gemerkt haben, dass Technologie nicht alles ist. Sehr frustrierend für uns als Technologiefreaks. Aber das war vielleicht eine der Ergebnisse von diesem Lernprozess. Ob das nun gut war oder schlecht war, wie gesagt, lässt sich im Nachhinein nicht wirklich sagen. Aber das hat uns sicherlich davon abgehalten zu sagen, ah ja, okay, lass uns alles in die Tonne treten und jetzt das nächste Tech-Demo-Spiel machen.
Ja, ja, und Emberstar war ja auch schon relativ weit. Es war nicht sinnvoll, das noch alles wieder umzubauen. Und dass es ein Ember Moon war, war dann schön. Wir hatten, wie gesagt, ja vor, an für sich das nächste wie Ember Star zu haben. Aber Ember Star ist in allen Belangen besser geworden. Größer, schöner, weiter, besser.
Ihr sagtet ja schon, die Engine stammt von Michael Wittner. Ich weiß nicht, ob ihr uns da helfen könnt, das zu verstehen, wie die funktioniert. Aber ich will die Frage trotzdem mal stellen, weil ich komme ja von der PC-Seite und da geht das mit der 3D-Geschichte los. Ja, mit Ultima Underworld natürlich zum einen, aber dann halt vor allem mit Wolfenstein 3D. Und Wolfenstein 3D ist ja eine Raycaster-Engine, also wo halt quasi pro Pixel-Spalte schlichtweg geguckt wird, wo beginnt eine Wand und dann wird da eine Linie hochgezogen und Ende. Funktioniert eure Engine auch so oder ist das technisch anders?
Von meiner Perspektive als Laie, sage ich mal, nicht Programmierer, Juri, kannst du vielleicht ein bisschen ausschmücken. Wie du sagtest, eine Raycast-Engine, man könnte fast sagen, es ist ja keine 3D-Engine. Deswegen sagte ich, dass Carmack das super tricky gemacht hat. Also Hut ab, das war unserem Zeug überlegen, weil es einfach der cleverere Ansatz war. Unser Zeug lief schon in optimiertem 3D. Das waren wirklich Transformationen, das waren einfache Geometrien, die dann auch nochmal optimiert wurden auf die wenigen Formen, die dargestellt werden konnten. Aber es war wirkliches 3D, bloß hochoptimiert.
Ja, und es gab ja schon gefühlte Polygongrafik für Atari ST in Demoszene, in Spiele. Also ich meine, es gab sogar schon für ein ZX Spectrum. Das, was ich genial fand und den Ansatz von Michael war, das Problem ist, du musst halt eine gewisse Menge Pixel schreiben, eine gewisse Menge an Operationen. Und um einen Pixel zu schreiben, normalerweise nach Atari ST, musst du 8 Bytes berühren. Ja, du musst 8 Bytes irgendwie ändern. Und das ist langsam, weil du brauchst für 2 Operationen statt 1. Und das Counterintuitive, wie man es auch sagt auf Deutsch, von der Engine von Michael war, dass er einen Bildschirmpuffer aufgebaut hat, der eine andere Struktur hatte und mit einer 32-Bit-Operation einen Pixel schreiben konnte. Und dann nachher einen wirklich schnelle Methode gefunden hat, das wieder umzuwandeln in was der ST darstellen konnte. Und dafür hat er einen Maschinenbefehl benutzt, den ich, meine, ich kannte mich aus, ich kannte die ganzen Befehle, es waren nicht so viele, das war immer so, wozu brauchen wir das? Ah, das ist irgendwas, wenn man eine ganz obskure externe Hardware hat, dann brauchen wir unbedingt diesen Befehl. Und das ist, nimmt Bytes und schiebt die auseinander und niemand benutzt das, und er hat es benutzt und hat damit dafür gesorgt, dass er die ganze Sachen schneller machen kann. Weil sozusagen das eigentliche Zeichnen dann schneller ging, und die Kosten das einmal umzurechnen nicht so schlimm waren. Ne? Und das war irgendwie so das Geniale für mich an den Ansatz.
Also ich kann nur sagen, technisch kann ich gar nichts dazu sagen. Ich habe die Dinger gesehen, habe gesagt, sieht geil aus. Und mir wurde dann gesagt, das kannst du für deinen Ember Moon kriegen. Nehme ich.
Creative Director.
Ja. Es sieht wirklich schick aus. Also das muss man sagen, auch noch aus der heutigen Perspektive, ist gut gealtert, die 3D-Grafiken von Ember Moon. Es liegt natürlich auch an der Qualität der Pixelart, also der Texturen und der Sprites, die da drin sind. Es sieht schon sehr, sehr, sehr schick aus.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass in Ember Star und auch Ember Moon es an für sich keine Soundeffekte gibt? Wir haben nur Musik drin.
Jetzt, wo du sagst, hatte der keinen Speicherplatz mehr?
Das habe ich so selten gehört. Ich habe das in 2, 3 Foren gelesen, aber niemand hat sich jemals darüber beschwert, dass wir keine Soundeffekte drin haben.
Hat man im Kampf nicht was? Ich weiß jetzt gar nicht mehr.
Glaube nicht.
Nee, ich glaube, da sind tatsächlich keine drin. Nee.
Wir haben verschiedene Musiken. Beim Ember Star war es ja Jochen Hippel und bei Ember Moon hat der Matthias Steinwachs die ganzen Musiken gemacht. Aber wir hatten keinerlei Soundeffekte drin, überhaupt nichts.
Lustig.
Es lief ja auch so, es war super mit der Musik, das passte alles zusammen, das hat sich keiner beschwert beim ganzen Game-Testen um das Inhouse oder die paar Leute, die es extern gesehen haben. Niemand hat sich beschwert, dass der Sound fehlen würde. Ich meine, heute würde ich es anders aufziehen. Atmosphärisch bringt es mehr, richtig super Soundeffekte drin zu haben und so. Aber es hat funktioniert, es funktioniert heute noch, die Leute spielen es ja noch und niemand beschwert sich.
Hätte vermutlich auch noch weiteren Speicherplatz dann gebraucht und das Spiel kam ja eh schon auf 9 Disketten.
Discjockey, ja.
Das ist ja produktionstechnisch auch immer so eine Frage, ne? Mehr Disketten kostet mehr Geld, deswegen sagen ja normalerweise dann die Publisher immer, ja, guck mal bitte, dass ihr das runterkürzt und 9 Disketten, das macht die Packung schwerer und was weiß ich alles. War das überhaupt ein Faktor?
Kaminka hat schon geschrien bei den 9 Disketten, das war Hölle. Es gab genug Gegenstimmen, aber es ging nicht anders. Sonst hätte man aus Ember Star oder Ember Moon mehrere Teile machen müssen. Geht sonst nicht.
Und wir hatten auch ein bisschen im Hinterkopf, dass Leute mehr und mehr Festplatten hatten. Und wir wollten halt immer, auch dann mit Lionheart, ähnlicher Ansatz, die Hardware optimal ausnutzen. Und dazu gehört dann im Endeffekt auch Speicherplatz. Ja, so wie du heute mit der Unreal 5 eine Engine hast, die auf eine schnelle SSD-Speicherstruktur setzt, wo du mit alten Magnetplatten einfach kein performantes Spiel machen kannst. Und selbe Kiste damals 30 Jahre davor. Ja.
Ich weiß auch noch, dass der Thorsten Hutschall hat das Spiel getestet mit 1 oder 2 Amiga-Diskettenlaufwerken. Und wir haben festgestellt, es geht. Aber ich habe auch ein paar Sachen gemacht, um ein bisschen zu optimieren, dass man nicht so oft wechseln muss. Aber ich weiß halt, dass es manche Operationen muss halt 2-mal die Diskette wechseln, wenn du irgendwo hingehst. Und wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwelche Fans sagen, es ist 4-mal oder keine Ahnung. Ja. Wir haben es versucht zu minimieren, aber irgendwo weiter ging es nicht. Ein bisschen ähnlich wie, wenn man so auf CD-ROM kann man Spielen optimieren, indem man, wo man welche Daten legt und so, damit der Kopf nicht so weit. Aber ein bisschen in der Richtung. Also ja, theoretisch geht es, aber es war eigentlich ausgelegt für eine Festplatte.
Das Witzige war, ich habe nie groß Beschwerden gehört. Ich habe von genug Leuten, die mich kontaktiert haben, die es selbst mit einem Diskettenlaufwerk gespielt haben. Du musst es bei jedem Kampf wechseln. Also ich war halt froh, dass ich schon einer der glücklichen Besitzer einer Festplatte war und im Büro wir einen Amiga 1200 hatten. Das war ja auch noch so ein Fall. Nur der 1200er konnte Boden und Decke noch texturieren und drehen, sonst wurde es einfach zu langsam. Man konnte halt ein- und ausschalten dann und so. Aber ich kenne genug Leute, die es mit einer Diskette durchgespielt haben und immer noch glücklich dabei waren.
Ja, ich habe das auch mit einem Diskettenlaufwerk gespielt, aber war schon schwierig, sagen wir mal so. Aber die Erinnerung, jetzt 30 Jahre später, ist es mir wurscht. Damals weiß ich nicht, ob ich da so freundlich gewesen wäre, wenn wir uns gegenüber gestanden hätten und du das gesagt hättest, nee, ist schon gut, kannst ja eine Festplatte kaufen.
Wenn ich dazu was sagen darf, das ist nämlich das Schöne daran, dass sozusagen die Spiele, an denen ich persönlich gearbeitet habe, ich nehme an, für euch, Erik Carsten, geht's ähnlich. Das Schöne ist, dass die Spieler haben eine Fangemeinde und die Leute, die es gespielt haben, das ist entweder sehr lange her oder sie waren sehr jung. Ich kenne sehr viele Leute, wo sozusagen fast das erste Spiel, das sie gespielt haben, war Ember Moon oder so Albion oder so. Und das hat einen Nostalgiefaktor, der einfach unschlagbar ist. Und niemand beschwert sich über was 30 Jahre lang und kommt jetzt und meint so, das war scheiße. Ja? Sondern die Leute, die sich jetzt noch melden und daran erinnern können und sich melden, die meinen so, nee, das war ein Teil meiner Kindheit oder ich fand das super cool und ich habe mich auch gefreut. Und das ist extrem angenehm, vor allem in einer Zeit, so im AAA-Bereich, wo es sehr viele Fans gibt, die einfach sehr gegen eine Firma sind oder ein bestimmtes Spiel. Ja, ich habe an Watch Dogs Legion gearbeitet bei Ubisoft und bin sehr stolz auf das Spiel, aber es gab Leute, die meinen so, es ist nicht so cool wie Watch Dogs 1, also ist es scheiße und ihr seid schlecht. Ja. Und diese toxische Fangemeinde, ich würde mal sagen, sie gab es damals nicht so, aber vor allem niemand, der die Spiele von damals cool fand, ist jetzt noch sozusagen toxisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich finde das sehr angenehm. Es ist immer so ein wohliges Bad in die Emotionen von Leuten, die damals die Spiele cool fanden. Ne? Und das ist einfach sehr angenehm. Das kann uns auch niemand nehmen, sozusagen.
Ja, die Zeit wäscht den Gram weg und macht das vergessen, worüber man sich geärgert hat. Und dann bleiben die schönen Momente stehen. Davon profitieren wir ja auch letztendlich in unserem Podcast, wenn wir über diese nostalgischen Dinge sprechen. Nun erscheint das Spiel ja dann 1993 und das ist die Endphase von Talion. Hat sich das schon abgezeichnet während der Entwicklung? Hat das das irgendwie beeinflusst?
Ich war ja schon sogar vorher weg. Ich hatte ein Angebot, was völlig anderes zu machen, was ich dann ein paar Jahre auf gemacht habe. War auch einen Job in Gütersloh, noch Beta-Tests natürlich für Emmermoon gemacht, noch öfters im Büro gewesen und Zeit darin investiert. Ich glaube, ich habe noch Geld gekriegt, indem ich kistenweise Airbus-Originale gekriegt habe, die ich dann weiter verhökert habe oder sowas für meine Arbeit, die ich noch zusätzlich geliefert habe. Ja, aber ich bin froh, dass wir damit relativ guten Abschluss gefunden haben und es dann einigermaßen lief. Klar, es waren immer noch Bugs drin und so weiter, aber könnt ihr euch noch erinnern, als wir in den ersten Jurassic Park im Kino waren? Da gab es eine Szene, wo die so eine Bugliste, wir haben 293 Bugs noch im System und die ganze Reihe war am Lachen, weil ganz Talion war da und unsere Liste war wesentlich länger an Bugs.
Genau,
ja. Das sind so Sachen, die mir hängen geblieben sind. Die Leute haben uns verwundert angeschaut, wieso wir bei diesem Satz im Film plötzlich ein Gelächter kollektiv gleichzeitig ausgebrochen sind.
Genau so. Haha, Amateur.
Also aus der Außenperspektive ist die Frage, ist es nicht ein Wunder, dass Embermoon überhaupt noch rausgekommen ist? Also die Amiga-Version, weil der ganze Rest hat es ja schon nicht mehr geschafft. Ich meine, wenn man das Handbuch liest, da steht die ST-Version und die DOS-Version, da steht noch die Installationsanleitung drin. Also es muss ja wohl fest geplant gewesen sein, dass das kommt, aber das war ja dann nicht mehr so.
Ja, aber das war halt auch die Light-Version, ne? Und darauf waren wir stolz und zusammen in der fast gleichen Zeit haben wir Lionheart gemacht und diese beiden Spiele haben wir mit dem Bewusstsein gemacht, okay, wir geben jetzt alles. Wir wissen, dass die Plattform runterrauscht. Wir wissen, dass uns das Geld ausgeht. Wir probieren es einfach mit einer für die damalige Zeit überragenden Qualität, was es, glaube ich, bei beiden Spielen gelungen ist. Und das geht entweder gut oder es geht nicht gut. Und wenn es nicht gut geht, naja, wir wissen, was dann passiert. Es war halt nicht so, dass das irgendwie aus dem heiteren Himmel passiert wäre, sondern wir haben alles gegeben und war okay. Hat nicht funktioniert, auf geht's zu neuen Abenteuern. Ja, etwas übertrieben formuliert. Natürlich war man traurig, als feststand, dass uns das Geld ausgeht und dass es Talion nicht mehr geben wird. Aber durch die, wenn ich mich recht erinnere, doch recht offene Kommunikation auch zu den meisten Teammitgliedern, konnten sich alle entsprechend vorbereiten. Und einige haben sich entschlossen, was anderes zu machen, so wie Carsten, so wie Monika und andere. Und andere haben sich entschlossen, weiter Spiele zu machen. Und es war natürlich nicht lustig, aber es war nicht mit einem Mordsdrama verbunden.
Zumindest haben wir unsere Sache, hoffe ich mal, gut gemacht. Also ich meine, was ich schon merke durch die Kommunikation von Fans, die ich noch habe. Oder ich denke mal, wir haben unseren Part zumindest gut gemacht. Was der Business-Part von Talion gemacht hat, das ist ein ganz anderes Thema. Ich meine, du sagst immer, Airbus hat es verkauft wie Tier, aber ich glaube, Gewinn hast du daran kaum gemacht.
Naja, vielleicht ist das alles in die Marketing-Sachen wieder rumgeflossen, weil ist ja auch eine legitime Strategie, aber dazu müsstest du halt deinen Markt entsprechend gut kennen, ob die Reinvestition in das ganze Marketing-Gerümpel dann auch entsprechend überhaupt das Potenzial hat, die Leute anzusprechen. Und während wir sicherlich ein paar fähige Marketing-Leute hatten, aber die waren dann doch nicht professionell genug, um wirklich Fokusgruppen zu machen und Analysen, okay, wie viel können wir denn davon überhaupt verkaufen? Wer interessiert sich denn da überhaupt genug dafür? Außer der Gruppe, die wir jetzt eh schon haben bei Word of Mouth. Naja, aber weißt du, im Nachhinein kann ich da jetzt leicht kritisieren und ich bin ja auch bis heute kein Marketing-Spezialist, also hey. Aber ich hatte den gleichen Eindruck wie du, Carsten, dass das eben mehr Enthusiasmus als Marktanalyse im Spiel war.
Was aber auch generell gilt für unsere Spieler, ne? Mein Embermoon ist einer der Spiele, an dem ich am stolzen bin, weil es so polished war und weil wir so viel kleine Details noch haben einfügen können, weil wir die Zeit hatten. Was schade ist, es ist rausgekommen. Es gibt Gerüchte über neuere Versionen mit Bugfixes, von denen ich dann nichts mehr weiß. Ich habe aber auch die ST und DOS-Boards komplett vergessen. Aber was halt wirklich darunter gelitten hat, war die englische Version. Die Lokalisierung wurde in Auftrag gegeben, aber die Firma war dann schon zu. Und Erik und ich haben dann einen Deal gemacht mit den Resten von Talion UK, um das noch zu beenden und die Version zu schicken. Das hat dann auch funktioniert. Aber ich bin dann nicht mehr der Experte, was danach passiert ist mit dieser englischen Version. Die ist, glaube ich, nie so richtig rausgekommen, aber irgendwann auf einer Zeitschrift oder so, auf einem CD-ROM, ich weiß es nicht. Offensichtlich gibt es sie. Es gibt auch eine, wie ich schon sagte, starke Fangemeinschaft, die das Spiel halt genommen hat und teilweise auch gefixt hat und dafür gesorgt hat, dass es rausgekommen ist. Und es gibt französische Übersetzungen und so. Und da gibt es ein paar Leute, die da wirklich viel Mühe reingesteckt haben, um dafür zu sorgen, dass das Spiel dann doch verfügbar ist, auch auf Englisch. Und was daran auch cool ist, ist, es gibt ein Buch, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist und was immer noch wieder neu aufgelegt wird. Und es gibt eine Website dazu mit die beste Computer-Rollenspiele. Und sowohl Ambassador als auch MMO sind da drin. Und das ist sehr cool, finde ich.
Das müsst ihr mir bitte nochmal kurz erklären. Wir sind da in der Endphase von der Firma, wo schon Versionen nicht mehr erscheinen, weil es da schon vorbei ist, wo schon eine englische Version zwar noch fertig ist, aber schon nicht mehr rausgebracht wird von OK Arm. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Spiel, wo ihr extra Monate am Ende hattet, um das fertig zu machen. Das ist ja super ungewöhnlich. Wie kam das?
Sozusagen, du kannst ja jetzt die Lokalisierung in Auftrag geben, wenn die Texte fertig sind. Sozusagen, heutzutage heißt das Script Lock, ne? Und heutzutage ist das halt Monate, bevor das Spiel endlich rauskommt. Damals war das deutlich näher. Aber das heißt, dass wir das ganze Polishing gemacht haben, dann Script Lock, dann das in Auftrag gegeben und dazwischen ist die Firma, hat aufgehört. Erklärt es das?
Meine Frage war eigentlich in eine andere Richtung. Warum hat euch die Geschäftsleitung nicht die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, macht jetzt bitte das Ding fertig so schnell wie möglich, damit da Kohle reinkommt? Warum habt ihr da noch extra Polishing-Zeit bekommen?
Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt so monatelang gepolished haben und noch coole Sachen. Mehr, dass es nicht so war wie bei Ambestar, wo wir unter Druck standen und sehr viele Bugs hatten und deswegen gar nichts mehr machen konnten. Also vor allem, was mich persönlich jetzt betrifft. Ne? Vielleicht auch, weil wir basierend haben auf einer externen Engine, dass wir so schon während der Entwicklung mehr coole Geschichten haben einbauen können, wie zum Beispiel das Talion-Büro etc. Ja? Wenn diese Geschichte, die ich erzählt habe mit diesem Stone-Effekt, das habe ich vielleicht einen halben Tag oder so. Nicht, dass ich jetzt meine Arbeit von vor 30 Jahren hier verantworten möchte, ne? Aber ich verstehe sozusagen, woher der Eindruck kommt. Und ich habe einfach den Eindruck, dass normalerweise heißt es, man setzt sich ein Release-Date und vor allem bei Ambestar ist es dann sehr schwer und man muss crunchen, um das sozusagen dahin zu kriegen. Und bei Ambermoon war das nicht so stressig.
Okay, ja, also dem Spiel hat es ja gut getan.
Das Spiel ist ja für ein Spiel, das in der Auflösungsphase einer Firma entsteht, ein ausdesigntes Spiel. Da wollte ich überhaupt fragen, woran das liegt. Also liegt das daran, dass das auf einen Vorgänger hatte, an dem ihr schon viel gelernt habt, an eurer speziellen Zusammenarbeit? Weil ich meine, also wenn man so Ambassador anguckt, und das ist ja ein gutes Spiel, und wie viele Sachen jetzt noch verbessert worden sind, auch von Ambestar auf Embermoon, das ist ja schon enorm. Lauter so kleine Sachen, auch so Industriestandards, so wie Automapping, Teleporter, die Art, wie Wörter in Dialogen markiert werden. Sagen wir mal so, das sieht man auch bei deutschen Spielen nicht so oft, dass die so auf Industriestandard sind in ihrer Zeit. Also wie war denn da die Zusammenarbeit? Wie habt ihr euch denn da arrangiert, um diese Sachen so zu erschaffen?
Es ist, glaube ich, wie du sagst, da wir schon ein Spiel hatten, wir hatten schon eine Engine, wir konnten viel schneller zum Punkt kommen, wo wir an das eigentliche Spiel arbeiten. Ja, obwohl bei Amnestar, da war schon einiges da und Carsten hat die Tool schon gemacht und hat die Idee schon gehabt, aber da war doch mehr zu tun, vor allem von meiner Seite. Ja. Und wir konnten einfach schneller zum Punkt kommen, wo wir tatsächlich an das Spiel gearbeitet haben. Und gerade solche Sachen wie Automaps und so, das war die Innovation für Ambermoon. Wir mussten nicht alles neu bauen, sondern es gab diese eine Sache und haben uns dann darauf konzentrieren können. Und es war dann von der Produktion her, glaube ich, einfacher.
War ja auch für mich in den Editoren kein großes Problem, jetzt diese Punkte noch reinzubringen. Du musstest es nur in deinem Code wieder umsetzen. Also ich denke mal, diese ganze Editoren-Geschichte hat viel, viel geholfen, weil du dich einfach grafisch da dran setzen konntest und mit der Maus deine Levels gebaut hat, deine Geschichten, deine Figuren. Und das, was sich in Embermoon zu Emberstar geändert hat, auch in den Editoren relativ schnell neu einfügbar war, dass die Funktion drin war und es einfach funktionierte. Das waren dann nur noch Kleinigkeiten, die aber große Unterschiede gemacht haben.
Zu der Zeit, also 92 und ja auch 93, sind ja viele Rollenspiele rausgekommen. Habt ihr intensive Konkurrenzbeobachtung gemacht? Hattet ihr noch Zeit zum Spielen, neben dem Schlafen im Büro, um anderer Leute Spiele zu spielen? Oder habt ihr euch eher an eurem Gefühl orientiert, nach dem, was ihr glaubtet, was in das Spiel rein muss?
Also ich habe immer alles gespielt, was kam. Ich bin auch jetzt noch der größte Sammler der Videospiele-Geschichte. Keine Ahnung. Ich spiele auch heutzutage alles noch, was mir gefällt. Aber ich habe da irgendwie keine Konkurrenz gesehen. Ich habe mein Ding gemacht. Und das wollte ich so machen, wie ich es am besten hinkriege, was mein Ding ist. Ich bin begeistert, dass es den Leuten so gut gefallen hat, weil ich war nicht auf dem Level, wo ich sagen würde, boah, das ist das beste Spiel, was es überhaupt gibt. Aber ich habe von so vielen Leuten gehört, dass es fürs beste Rollenspiel der letzten Jahrzehnte halten, was ich nie der Meinung war. Aber ich bin sehr erfreut, es zu hören, ja. Aber Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen. Und ich denke mal, die anderen haben es so ähnlich gemacht.
Wenn ich mich recht erinnere, viel von den Komfort-Quality-of-Life-Funktionen, wo du sagtest, Gunnar, die mehr dem Industriestandard entsprechen, sind auch auf Juris Mist gewachsen, wenn es um die UI ging, um Maussteuerung, um diese Word-Highlighting und so weiter. Da hat Juri eine Menge Wert drauf gelegt. Das zumindest scheint mir so in meinem unscharfen Gedächtnis zu sein.
Ja, ich war schon immer interessiert an Benutzerführungen und so, wobei ich auch zuständig bin für manche Sachen in Albion, auf die ich nicht stolz bin. Aber ja, damals war es das Beste, was mir eingefallen ist. Aber das stimmt schon, ja, wir haben auch das Spiel selber noch klein verbessern können. Ich war nie der Rollenspieler. Und Carsten, ich habe noch eine Erinnerung, und ich weiß aber nicht mehr, ob es stimmt, dass du auch japanische Rollenspiele gespielt hast. Du hast ja auch die ganze Konsolen gehabt und so, und PC Engine und was weiß ich und so. Und das ist mir immer hängen geblieben als interessante Mit-Einfluss auf Amberstar und Embermoon. Aber ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst.
Ja, ich habe alles gespielt, auch japanische Sachen. Auch wenn ich von der Geschichte nicht mitbekommen habe, ich habe trotzdem einige Dinger durchgespielt. Hat funktioniert. Natürlich ist viel drin. Ich meine, fliegende Schiffe in Embermoon, klar, das kam irgendwo schon mal vor, sicherlich. Aber ich habe halt immer das gemacht, was mir auch gefallen hat. Und es hat ja funktioniert. Es hat Anklang gefunden.
Aber es ist gut, halt das Medium und sozusagen das Genre gut zu kennen und dann vor allem auch noch breitere Einflüsse zu haben als manche anderen. Ich glaube, das hat eine Menge beigetragen zum Erfolg von Amazon Embermoon.
Dieser Spruch hier, das ist heute Industriestandard oder so. Also ich hatte da irgendwo keinen Standard oder habe den auch nicht gesehen. Wir fanden die Sachen gut dann zusammen und haben es umgesetzt. Und ob das nun heute ein Industriestandard ist oder eine Sache, die jetzt immer wieder benutzt wird, das war mir damals relativ egal oder sie gab es halt nicht. Und dann haben wir halt den Industriestandard definiert und alle anderen haben es nachgemacht. Ja, keine Ahnung. Jedes Spiel fing irgendwo an. Ich finde auch heute immer schwierig, wenn irgendjemand sagt, ja, das ist eine Kopie von dem Spiel. Ja, dann geht man die Historie zurück. Dann hat dieses Spiel schon wieder Urväter 10 Jahre in 3 Dutzend anderen Spielen. Wir haben das gemacht, was uns gefiel.
Danach hat sich so ein Standard entwickelt und jedes Rollenspiel hatte eine Minimap und dies und das, ja. Und wenn man jetzt sowas machen möchte, dann verstehe ich auch, dass Spieler sozusagen erwarten, so nicht nur Minimap, sondern auch ein Questlog und dass man sehen kann, dass man selber Notizen machen kann und dies und das, ja. Aber das ist das Gleiche mit zum Beispiel die 3D-Steuerung. Es gab keine Standards. Heutzutage, du nimmst irgendein 3D-Spiel auf eine Konsole und du weißt genau, was die beiden Sticks machen, ja. Und das ist schön. Das macht das Leben für Entwickler deutlich einfacher. Aber damals gab es das alles nicht und deswegen hat zum Beispiel Albion eine ganz komische 3D-Steuerung, weil die machen das, aber wir finden das cool und im Nachhinein ist es komisch, weil es sich nicht verhält wie jedes andere Spiel, ne? Also heutzutage. Und so ist es bei vielen Sachen. Also die ganzen Konventionen haben sich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt erst entwickelt.
Jetzt sagtet ihr schon zu Recht, Embermoon gilt heute als einer der großen Amiga-Klassiker, als eines der besten Rollenspiele für den Amiga. Es gibt viele Leute, die gute Erinnerungen daran haben, die das sehr schätzen, das Spiel. Aus der heutigen Perspektive, wie war denn das Feedback damals? Wie erfolgreich war das Spiel? Was habt ihr da zurückbekommen?
Also ich kann mich noch an eine Messe erinnern, die zum Ende, also meiner Zeit bei Talion war. Da war eine Amiga-Messe, da waren wir. Und da war ich schon bei der anderen Firma. Wir hatten dort auch einen Messestand. Es ging gar nicht um Softwareentwicklung, sondern um Software verkauft einfach. Und da haben ein paar Leute von Talion, die waren natürlich alle da. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da stand. Ich war dabei, ich glaube, Erik war dabei, Henk war dabei, ich weiß nicht, ob Juri dabei war. Die haben uns wie Götter behandelt. Ja, also die wollten Autogramme, also Groupies, keine Ahnung, habe ich nie erlebt. Das kam sicherlich auch, weil es schon Amberstar gab. Da gab es halt die Fangemeinde schon. Und dann kam halt Embermoon raus und die haben sich auf der Messe dieses Spiel gekauft, weil es gerade raus war. Und dann kriegten die mit, hey, da sind Leute, die das Spiel gemacht haben auf der Messe. Dann sind die da rumgezogen und haben die Leute gesucht, um Unterschriften auf die Spiele zu kriegen.
Das sind die Fans.
Das war schon erstaunlich, ja.
Von der Presse her gesehen, meine ich mich zu erinnern, dass die Wertungen ordentlich waren, aber nicht besonders enthusiastisch.
Ja, welches Michael Hengst Gesicht muss man sich dazu vorstellen?
Genau.
Ich habe so eine Erinnerung, wie der Erik gesagt hat. Ja, fand es generell gut. Und das Problem ist, dass gerade dieser Kontakt mit Endkunden, das habe ich gehabt bei Amberstar. Das war auch eine sehr lehrreiche Erfahrung, weil Leute mich persönlich angerufen haben und gemeint haben, ich stecke fest und ich dann das angeschaut habe und Sie haben teilweise Diskette geschickt mit Safe Game und ich so, ja, es tut mir leid, Safe Game ist hin und sie müssen neu anfangen und ich muss das Leute persönlich sagen. Das ist eine sehr prägende Erfahrung.
Und vor allen Dingen, Emberstar hatte nur einen Safe-Slot. Das haben wir Gott sei Dank bei Ember Moon geändert.
Emberstar war mein erstes Spiel und das hat auch mehr Bugs als Ember Moon. Aber gerade diese Phase sozusagen, wo noch viel kommt und dass man sieht, ah ja, okay, da ist was und dass man das Spiel sozusagen noch verbessern kann und weiterentwickeln kann, das haben wir natürlich nie gemacht, weil wir da schon aufgehört hatten zu den Zeiten.
Und diese fantastische 3D-Technologie, die ihr da entwickelt habt, die auf den 16-Bit-Kisten wirklich ein Ding war, habt ihr da die Wertschätzung dafür bekommen, die es eigentlich verdient hätte?
Wir waren nicht das erste am Markt. Es gab ein anderes Spiel für einen Amiga, der etwas Ähnliches gemacht hat. Die waren, glaube ich, leicht vor uns dort. Und dann auf dem PC gab es natürlich auch schon Sachen. Und das war halt das, was der Erik vorher gemeint hat. Ne? Wir hätten sagen können, so, wir fokussieren uns da drauf und kriegen dann diesen, boah, ey, wir sind das erste Markt mit dieser Geschichte. Das haben wir nicht gemacht. Ich glaube auch immer noch, dass das eine bessere Entscheidung war. Aber ja, meine Leute haben schon gesagt, so, hey, ja, coole 3D-Dungeons und dies und das.
Ja, aber irgendwie besonders abgefeiert hat uns deswegen niemand.
Ist ja auch in einem Rollenspiel mit 2D-Elementen ist es ja was anderes, als wenn das ganze Spiel wie bei Ultima Underworld, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist die neue Ära angebrochen. Es wirkte nicht mehr wie eine Optimierung, sondern wie ein Fortschritt.
War halt das Jahr, wo Doom dann rauskam, ne?
Es haben auch ab und zu Leute gefragt, weil ich so, warum habt ihr zwei verschiedene Engines? Und haben wir erklären müssen, nein, wir haben vier verschiedene Engines. Wir haben zwei 3D-Engines mit verschiedenen Größen und dann die 3D-Engine und dann das Kampfsystem hat nochmal einen anderen Darsicht. Und das war so, das passt halt besser zu das Gefühl, was wir vermitteln wollen. Und haben ein bisschen damit angefangen und dann immer weitergemacht, weil warum nicht?
Ja gut, war meine Schuld. Ich habe damit angefangen und die mussten dann alle mitziehen.
Ja.
Ich finde es auch heute noch eine gute Entscheidung, es so zu machen.
Ja, ja, ja. Nein, aber es ist doch, in einem Dungeon willst du das Gefühl haben, dass du da drin bist. Oder in einer Stadt halt, dass es mehr so groß wird. Das Gefühl, dass du wirklich da bist. Und in Innenhäuser oder auf die Weltkarte will man mehr so die Übersicht haben und so. Und ich finde, das passt immer noch. Aber ich glaube, heute macht das niemand mehr.
Ja, weil du auch heute 3D so darstellen kannst, dass du dich orientieren kannst. Wenn du damals versucht hättest, die ganze Welt in 3D darzustellen, das wäre einfach komplett unmöglich gewesen im Sinne von Exploration-Gefühl auf einer großen 2D oder auf einer großen Weltkarte zu haben. Dafür war die 3D-Technik einfach nicht ansatzweise gut genug. Ja, dann hättest du halt einen Dungeon-Crawler machen müssen und nur einen Dungeon-Crawler, aber das wollten wir halt nicht machen. Also war da noch nicht mal die Frage, ob du die ganzen Teile, die in 2D sind, in 3D hättest darstellen können, weil du ja nicht in einem Gebäude mit speziellen Situationen drin warst, sondern ja, du bist halt durch einen riesen Wald gelaufen und das konnten wir mit der 3D-Technik einfach nicht darstellen, ohne dass du dich nach 3 Sekunden verläufst. Ja.
Okay, ich hätte eigentlich nur noch eine Frage und die geht in Richtung Carsten. Ihr habt, ich glaube, das war schon zu der Zeit, wo Ember Moon in Entwicklung war, verlautbaren lassen öffentlich, dass das eine Trilogie werden soll, die Ember-Serie. Wie wäre es denn weitergegangen, Carsten?
Ich hatte als Titel Ember Worlds, also Amber Welten, ne? Weil wir ja schon jetzt mit Welten diesen Charakter aus einem ganz anderen Universum bei uns reingekriegt haben und Dragonflight spielte ja auch in einer anderen Universum, Multiversum, wie man es immer nennen mag. Aber so richtig ausgearbeitet war da noch gar nichts, ne? Das hat sich dann auch sehr schnell, als mir klar wurde, dass da nichts mehr passiert, habe ich mir da auch keine weiteren Gedanken drüber gemacht.
Carsten, habe ich mir falsch in Erinnerung, dass du irgendwann in der Mitte oder vielleicht noch während Amberstar mal von Amber Sun geredet hast? Ich weiß, dass du am Ende von Amber Worlds geredet hast, aber ich hatte mal Erinnerung, dass es vorher eine andere Idee gab. Vielleicht nur für den Titel.
Wahrscheinlich nur Titel. Also Amber Sun und Amber Worlds sind beides Wortschöpfungen, die ich im Kopf habe, ja. Ne? Aber wahrscheinlich wäre es eher in Richtung Worlds gegangen, weil auf einer Sonnenrollenspiel laufen zu lassen, wird ein bisschen schwierig.
Das sagst du jetzt?
Sag ich jetzt. Hab vielleicht ein bisschen hingekriegt, ja. Wer weiß das, ne?
Die Schattenseite, die dunkle Seite.
Es gibt keine dunkle Seite der Sonne.
Kannst du nur nachts spielen?
Vielleicht einen braunen Zwerg, der ist nicht so heiß, aber gut, okay.
Okay, danke schön, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, aber es war auch erkenntnisreich. Also hat großen Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.